Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Eigentlich Alles. Wir beschäftigen uns mit vielen verschiedenen Themen und unter anderem sehr gern mit Musik. Und deshalb laden wir uns immer wieder nette Gäste ein. Und heute habe ich den Sven zu Besuch. Hi Sven.
Ja, hi Norbert, richtig?
Richtig, richtig, ha, genau.
Guck mal, mein
Gedächtnis. Wir kennen uns nur über Instagram. Wir haben uns noch nie vorher gesprochen. Das ist eigentlich immer sehr spannend, finde ich.
Ja. Ich freue mich immer. Also sprechen finde ich eh besser als schreiben tatsächlich. Ich auch.
Ja, ich bin auch ein Sprachnachrichtenmensch.
Ich werde das langsam, weil ich merke, dass ich mir sonst oft die Finger wund schreibe oder irgendwie auch keine Lust. Ich mag dieses Tippen auf dem Smartphone nicht. Ich weiß nicht.
Nee, das ist ultra anstrengend. Ich bin ja mittlerweile selbst so faul. Ich habe ja einen Fernseher mit Sprachsteuerung und das nutze ich so. Wirklich, ich bin wirklich mittlerweile so faul und mache das. Also, ja, naja.
Ja, ich fühle dich. Ich habe mir neulich Earpods gekauft und seitdem weiß ich Siri zu schätzen, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mal nutze. Und jetzt ist es soweit. Ich muss mein Telefon zum Anrufen nicht mehr rausholen. Ich sage einfach nur so, hey, ruf Norbert an und dann macht die das. Ich finde das super.
Ich bin jemand, der zu den ganzen Earpods und so sehr spät dazugekommen ist. Ich habe letztes Jahr zum Black Friday Sale welche von Samsung bestellt, weil mir einfach die von Apple zu teuer sind, gebe ich ganz ehrlich zu. Und die haben dann, habe ich es am Anfang ausprobiert und dachte mir so, oh, das ist eigentlich doch mega unbequem und war ewig so. Und dann habe ich es irgendwie vor ein, zwei Monaten mal ging meine normalen Kopfhörer kaputt und dachte ich mir, scheiße, das muss ich doch nehmen. Und seitdem nehme ich nichts mehr anderes, außer diese scheiß Wireless In-Ears.
Ja, ich benutze die tatsächlich, also vor 2 Monaten ungefähr habe ich mir die erst gekauft, weil ich irgendwie angefangen habe, Sport zu machen, wie man so macht zum Jahreswechsel. Und völliges Klischee. Und dann dachte ich mir irgendwie so, das ist ja irgendwie auch bescheuert, immer dieses Kabel am Handy, hast du das da in deiner Buchse und dann machst du komische Verrenkungen und stemmst irgendwelche Gewichte, keine Ahnung. Und ist ja völlig doof. Jetzt gönnst du dir mal was. Geht noch. Also trotz Inflation und Energiekrise ging das. Und wofür ich sehr dankbar bin. Und seitdem feiere ich das und ich benutze die tatsächlich zum Gegenhören beim Mischen. Ich benutze aber auch noch meine Studio-Kopfhörer, weil ich generell viel auf Kopfhörern mische, was eigentlich total dämlich ist und so, ich glaube, selten Leute machen.
Und nee, ich muss dich kurz unterbrechen.
Ja?
Ich finde das zu der heutigen Zeit sogar sehr, sehr gut, weil du musst sehen, 90% der Leute hören Musik über Kopfhörer, über Spotify.
Ja, genau. So ist das.
Und dann ergibt das einfach vollkommen Sinn, über Kopfhörer auch abzumischen. Am besten noch über die billigsten, du finden kannst.
Ja, ich glaube, ich bin da so mittelprächtig aufgestellt. Ne? Ich habe so, mir wurden so ein paar nice AKG-Kopfhörer empfohlen von einem Kollegen von Kilian von Egotronic. Danke übrigens dafür nochmal, weil die sind super. Die benutze ich jetzt seit, keine Ahnung, 2, 3 Jahren. Und finde ja aber jetzt zum Beispiel, also ich mache ja, dass meine Musik entsteht ja nun mal zu großen Teilen im Laptop und es ist auch irgendwie nett, wenn ich den dabei habe und dann, keine Ahnung, Earpods rein und dann einfach damit zu arbeiten. Viel mehr brauche ich. Ich brauche nochmal eine externe Festplatte, das war's. Und wenn irgendwann mal der Akku alle ist, vielleicht nochmal eine Stromverbindung, aber im Prinzip reicht das fast aus.
So, ja. Wir haben ja noch gar nicht so wirklich gesagt, wer du eigentlich bist.
Ah, ja.
Du bist nämlich Sven des Slacker.
Ja, auch, genau, unter anderem.
Und du machst Musik, deshalb bist du auch hier. Und ich habe Sven, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, über unseren gemeinsamen Bekannten, Schrägstrich-Freund, Tim Rinke, bist mich auf die aufmerksam geworden.
Ja, guck mal, danke Tim.
Grüße an Tim.
Ich habe Tim auch nur über die DMs bei Instagram kennengelernt. Da kam irgendwann eine Nachricht rein, so hey, hör dir mal meinen Song an. Und dann dachte ich mir, ja, mach ich mal. Und dann fand ich den Song cool. Und finde Tim eine sehr, wir haben bisher auch immer nur maximal eine Sprachnachricht. aber immer sehr angenehm und immer sehr nett und ich freue mich immer von ihm zu hören. Sei es gegrüßt nochmal, genau.
Sei gegrüßt, Tim. Er war ja auch schon mal Gast hier im Podcast vor ewigen Zeiten. Ich glaube, ewige Zeiten bedeutet, glaube ich, ein Vierteljahr oder so.
Ja, ich habe das, keine Ahnung. Ich habe das in meiner Recherche gesehen, tatsächlich. Ja. Als ich dann nochmal, also ich glaube damals, als es war, hatte ich das auch über ihn mitgekriegt und glaube auch gehört. Mein Gedächtnis ist nicht das allerbeste.
Und der hat ja gestern live gespielt oder spielt oder nächste Woche? Der spielt demnächst mal live bei euch in der Nähe, da glaube ich.
Ja, so. der spielt über die Abseite, Leute, in der Nähe von Paderborn. Das ist sehr genau. Cool. Da habe ich mit meiner, also ich spiele ja noch in einer anderen Band, mit der wir wesentlich mehr machen als ich alleine. Die heißt Rosi und die macht so Postpunk. Und da haben wir auch schon gespielt und es ist sehr, sehr nett. Lippstadt heißt das. Genau, Paderborn-Lippstadt. Und da gibt es eine sehr coole Crew an Leuten, die Bock haben, alternative Kultur nach Lippstadt zu bringen. Und es funktioniert erstaunlich gut. Es wird super angenommen. Wir hatten da wahnsinnig viel Publikum. Katze. Das war cool. Also, dir wird das Spaß haben.
Glaube ich. Das ist immer sehr interessant zu sehen, dass die krassesten Subkulturen eigentlich in so den verwinkelsten oder kleinsten Ecken irgendwo auftauchen. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus der Not heraus, oder? Kann man das fast so sagen? Weil Lippstadt klingt jetzt nicht gerade nach Rock City.
Nö, aber ich kann es nur aus meiner eigenen Jugend, die war natürlich völlig anders geprägt, ne? Weil damals gab es kein Social Media, damals gab es keine Messenger, wir hatten ein Festnetztelefon und teilweise musste man noch aufstehen, wenn man das Fernsehprogramm umschalten wollte. Ich bin Jahrgang 78, das war ein bisschen anders und bei uns war vielleicht, ich komme aus einer Kleinstadt in der Nähe von Bielefeld, die heißt Bünde, und da war einem schnell langweilig. So. Und wenn man irgendwie anders getickt hat als der Rest, dann musste man sich halt selbst was überlegen. Und da ist halt viel entstanden. Ja, plus, wir hatten noch das große Glück, dass es noch die alte Hausbesetzer-Szene der 70er Jahre gab. Also der End-60er, Anfang 70er, die unglaublich viele Freiräume für Jugendliche geschaffen hatten. Ein großer Wert. Da habe ich so viel gelernt und so viel Bühnenzeug gemacht oder auch generell einfach nur Partys veranstaltet, mit, aber halt abseits vom Mainstream. Und je mehr das zurückgedrängt wird, glaube ich, desto schwieriger wird's. Ich glaube aber auch mittlerweile, dass die Bedürfnisse sich verlagert haben, weil die Freiräume halt mehr ins Digitale gegangen sind und nicht mehr so krass dann in der realen Welt vermisst werden. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich habe da jetzt kann das mit nichts belegen, ne? Das ist nur die Gedanken eines alten Mannes.
Ja, ich geht mir ähnlich. Also ich komme ja aus dem tiefsten Osten.
Ja.
Ich komme ja aus Bautzen, falls ihr das was sagt, in der Nähe von Dresden.
Ja, das sagt mir was.
Silbermond kommen daher und
ja,
der Senfeld.
Das sind, natürlich.
Das sind unsere zwei Aushängeschilder. Und wir haben halt immer das Nazi-Problem hier. Wir haben es bis heute und wir hatten es immer gehabt. Und wenn du halt kein Nazi warst oder kein Fußballmensch oder irgendwas, dann hast du halt Punkrock gemacht. Und so bin ich zur Musik gekommen. Also mit straighten Oi-Punk.
So, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann halt nur sagen, bei uns war das in Bünde in den 90ern hatten wir ein riesen Neonazi-Problem. Also das ist
okay.
Das ist nur. Und das ist, glaube ich, der krasse Unterschied, der uns dann in unserer westdeutschen Kleinstadt auch nicht so klein ist, nicht so gewahr ist. Es wurde nur von der bürgerlichen Mitte nicht so mitgetragen. Ja, sondern das waren schon auch irgendwie komische Leute, die da standen. Und das waren halt so diese typischen Nazi-Skins der 90er Jahre. Also Flat, weiße Schnürsenkel im Springerstiefel, Tarnbuchse an, so, ne, Bomberjacke, so wie die halt, so sahen die alle aus. Und das hat sich ja alles verändert. Aber es gab zumindest, hatte ich nie den Eindruck, so eine bürgerliche Mitte, die sagte, ach, das sind aber irgendwie, die sind ja cool, die sind ja in Ordnung, die sind ja gar nicht so schlimm. Also es gab eher so den Reflex, die gibt's gar nicht. Ja, also die wollte man nicht sehen. Das war bei uns eher so, ja, wovon redest du da? Wie, du kannst nicht über den Marktplatz gehen, weil du eine falsche Frisur hast und dann kriegst du aufs Maul. Das kann doch gar nicht sein, die gibt's doch gar nicht. Und wir so, doch, die stehen da, mach mal die Augen auf. Die kriegen jeden Tag ihren Platzverweis da. Was ist los? So, doch, die gibt's. Und die gibt's in jedem Nest, in den ganzen Dörfern. Je kleiner das wurde, desto mehr gab es von denen und desto gefährlicher wurde es dann auch in die Randgebiete zu gehen. Das war völligst weird. Aber so meine Elterngeneration, die wollten das nicht sehen. die haben gesagt, die gibt's nicht.
Das ist, lustigerweise, es war damals so bei uns, ist bis heute auch noch so. Und wie du sagst halt, wenn ich mir halt diese ganzen Montagsdemos angucke bei uns, ey, das sind, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, ganz normale Bürger und Bürgerinnen und Bürger. Denn würdest du nicht ansehen, dass die irgendwie eine rechte Meinung haben oder irgendwas?
Ja. Ja.
Und das ist sehr unangenehm alles. Es ist alles super angenehm. Ich wohne noch an der B96. Ich weiß nicht, der ist noch nicht so weit rüber geschwappt, zum Glück, dass nämlich an der B96 immer von 10 Uhr, am Sonntag von 10.30 Uhr bis 11 Uhr stehen und demonstrieren. Und das sind nicht wenige, und das geht fast, ich sag mich lügen, 40, 50 Kilometer so.
Okay. Oh Gott, ja. Gruselig.
Das ist sehr, sehr gruselig. Und die haben da so altdeutsche Flaggen und so Sachsen-Flaggen und wir Sachsen bleiben Sachsen und so. Ja. Und du denkst so, Leute, die meisten sind wahrscheinlich, das weiteste ist wahrscheinlich mal Berlin gekommen oder so, aber oder mal nach Prag gefahren. Oder bei uns fährt man immer gerne oder ist man immer gerne nach Ungarn gefahren, weil es halt relativ nah war. Es ist unangenehm, alles sehr, sehr unangenehm.
Ja, ich denke mir halt immer, es ist auch so wenig weitsichtig. Also müssen wir gar nicht über Rückständigkeit reden, das ist ja noch offensichtlicher, aber ich meine, jeder Mensch, der halbwegs denken kann, dem ist doch klar, dass diese Welt in den Grenzen, wie Menschheit die gezogen hat, nicht auf Dauer bleiben kann. Das wird nicht gehen. Ja? Es wird Veränderungen geben in dieser Welt, was Landmasse angeht, was Bevölkerungsdichte angeht, was Ressourcen angeht, etc. etc. Und ich meine, dann ernsthaft noch zu meinen, das bleibt ja aber alles so, wie es immer war. Es ist halt Quatsch. Nichts bleibt so, wie es immer war. Das hat es noch nie gegeben auf dieser Erde. Wenn alles so bliebe, wie es immer war, dann gäbe es noch Dinosaurier. Die sind ausgestorben.
Ne? Ja, aber sobald Leute ihre Wohlstandskomfortzone in Gefahr sehen, wird um sich geschlagen. Und das ist halt.
Ja, also das ist ja auch halt so. Das ist ja auch der Reflex. Also je mehr absehbar ist, dass es ungemütlich wird auf diesem Planeten, desto mehr werden auch radikale Einstellungen gepusht werden, aus Angst natürlich. Das ist ja, der Reflex ist ja bekannt. Das ist, ne? Und vor allen Dingen, ich glaube aber nicht an dieses Hufeisen. Ich glaube, es wird eher dieser ausgrenzende Extremismus, der wird steigen. Ich glaube nicht unbedingt, dass auf einmal der Kommunismus zurückkommt, weil irgendwie, keine Ahnung, der Klimawandel voranschreitet. Ich glaube leider eher, das Gegenteil wird der Fall sein. Und das ist, das finde ich sehr erschreckend, vor allen Dingen mit Blick auf, ich habe zwei Kinder, zwei Jungs und die müssen irgendwann leben in dieser Welt und das wird nicht einfach. So, aber gut. Ich schweife ab.
Ja, ist ja auch gut so. Ist ja auch gut so, dass man abschweift, weil solche Eindrücke wirst du auch, oder ich habe heute deine Musik mal zum ersten Mal so richtig intensiv gehört und mir ist aufgefallen, dass du das auch sehr verarbeitest, solche Eindrücke in deiner Musik.
Ja.
So. Genau. Das, wir gehen jetzt mal ganz straight in deine Musik rein. Weil deswegen sind wir auch hier. Du machst Musik als Sven das Lecker und was ich gerade erfahren habe, auch mit Rosi.
Ja, genau.
Der Band Rosi.
Genau.
Und du spielst Gitarre. Und du spielst ganz viele Instrumente, oder?
Nee, ich spiele eigentlich gar kein Instrument. Also, das ist
nicht viel.
Und auch nichts gut. Gar nichts gut. Okay. Also, das Album, was du gehört hast, ist zu, lass mich lügen, 98% besteht das aus MIDI-Spuren.
Ernsthaft? Das Schlagzeug klingt so dermaßen gespielt?
Es ist der Native Instruments Studio Drummer. Was halt wirklich das Schöne und Nice für total unbegabte Drummer wie mich ist, ich kann überhaupt kein Schlagzeug spielen. Ich kann vielleicht gerade noch so ein Four-to-the-Floor-Beat programmieren. Das kriege ich hin. That's it. Es gibt schöne, viele großartige Drum-MIDI-Sammlungen, wo Skatepunk-Drummer alle möglichen Stile nachgespielt haben und eingetrommelt haben. Und dann gehst du halt her und packst dir dein Instrument auf die MIDI-Spur, packst dir irgendeinen Groove rein und wenn du cool bist und nicht einfach lazy, dann machst du noch was mit dem Groove. Also du lässt den natürlich nicht 1:1 die ganze Zeit so. Das wäre irgendwie langweilig. Sondern du fängst dann halt an, Entscheidungen zu treffen. Finde ich die Snare so gut? Muss ich da was verändern? Will ich da noch einen Schlag mehr mit haben? Und ist die Hi-Hat? All das beurteile ich und schiebe so lange, bis ich glücklich bin. So, und ja, das macht natürlich was aus, ne? Also, das hat sicherlich irgendwann mal ein Mensch eingetrommelt und das ist in MIDI übersetzt worden und ich lerne. Also seitdem weiß ich, wie wirklich ein Snare-Wirbel in der MIDI-Map aussieht zum Beispiel. Das sind einfach so Sachen. Und das Album ist eigentlich auch nur entstanden, weil ich um die, das war 2021, ne? So um die Weihnachtszeit, glaube ich. Ich hatte ein bisschen Geld. Ich habe echt Geld. Nein, ich habe nicht so viel Geld, aber da hatte ich was über. Und habe dann mich nach Jahrzehnten, ich habe irgendwann mal mit Cubase angefangen, bin dann auf Ableton gelandet. Und ich weiß noch, dass diese ersten virtuellen Drummer alle so in den 90er, Nullerjahren, die haben mich alle nicht so richtig überzeugt. Und dann dachte ich, ich guck mal nach, was heute so geht. Und das, okay, das geht. Krass, also so ähnlich jetzt wie deine Reaktion, nur dass ich so für mich krass, das klingt authentisch, das gibt's doch gar nicht. Und dann dachte ich, ja, warte mal, wenn das mit Drums geht, geht das auch mit Bass und mit Gitarre? Oh ja, das geht auch mit Bass und mit Gitarre. Krasses Zeug irgendwie. Und dann habe ich festgestellt, ich habe eine Punkband im Rechner. Und was macht man als jemand, der früher Punk gehört hat? Man macht Punk mit der Punkband im Rechner. Und damit das aber dann nicht so ganz künstlich wirkt, habe ich so 2, 3 Freunde, die sehr gut Gitarre spielen können, gefragt, ob sie mir zumindest eine Leadgitarre aufnehmen können, weil über so Rhythmus-Patterns die ganze Zeit. Das ist aber gar nicht bei allen Liedern so der Fall. Aber bei ein paar war das nötig. Das war der Benny von den Trash Templars und der Christian Zimmermann, der früher bei so schönen Bands wie Souls for Sale gespielt hat. Danke nochmal. Und dadurch hat das dann so Leben bekommen. So nach und nach. Weil sonst hast du da irgendwann das Problem, dass das alles, also, dass das alles zu gerade ist. Also, wenn die Sachen zu sehr on point gemacht sind, dann hörst du das. Wenn du dich damit beschäftigst, dass das zu tight ist. Also, ich hasse das Wort tight, aber es gibt tight und es gibt zu tight. Und wenn es, dann klingt es maschinell. Ja, dann hast du den Eindruck, okay, hier war eine Maschine am Werk. Das will ich ja nicht.
Also, ja? Ich spiele ja selber Schlagzeug. Ja. Schon seit fast 20 Jahren jetzt.
Ja, schau an.
Über 20, ja, mit Unterbrechung, aber jetzt nicht dauerhaft. Aber und wie gesagt, ich habe da echt gedacht, da ergibt das nämlich Sinn, weil eine gute Freundin von mir, die ist so ein bisschen in dieser ganzen, also die ist so studiomäßig ganz weit involviert. Und die hat mir mal erzählt, du programmierst einen Drum-Pattern.
Genau.
Und dann gibt es einfach ein Preset, der heißt Humanizer.
Genau.
Der wird einfach drüber gejagt und dann versetzt das die Schläge so ganz leicht um ein paar Millisekunden nach hinten oder nach vorne, damit das halt, wie du halt sagst, nicht zu tight klingt.
Ja, pass auf. Und der Fun-Fact ist, einer der ersten, der sowas gemacht hat, war zum Beispiel Dr. Dre. Der hat ein Beat gebaut und dann hat er gesagt, so, und jetzt setz mal die Bass eine Millisekunde nach vorne oder nach hinten. Das ist völlig wurscht, ja.
Ja, ja.
Und auf einmal fängt der Beat an zu rollen und denkst so, ja, jetzt klingt der geil. Aber wenn der genau im Timing war, dann klang das nicht so geil. Und das sind so diese Nuancen, die das Ganze lebendig machen. Das ist deswegen also arbeitet man ja auch mit Delays und mit Pitching-Geschichten und so, oder versucht irgendwie diesen Bandwobbel reinzubringen, damit das alles irgendwie. Also das meiste, was ich an Plugins benutze, benutze ich deswegen, um dem Ganzen diesen Analog-Feel zu geben, den du halt nicht mehr hast, weil ja alles digital entsteht. Aber das ist das, was ich ja gar nicht hören will. Also steht die meiste Arbeit neben einem guten Song schreiben, das ist immer das Wichtigste. Da ist es auch egal jetzt, ob man das selber gerade die 3 Akkorde selber runtergeschrubbt hat oder ob, ne, so, das ist egal. Mhm. Aber wenn man dann das alles stehen hat und dann so anfängt das zu arrangieren und so, und dann geht's um den Sound und der soll ja, da war die Idee zumindest bei Hutch, das soll nach Punk klingen. Es ist mir nicht ganz gelungen, weil ich wollte, dass es noch älter klingt. Ich finde, es sollte ursprünglich mal so Richtung Thermals gehen. Das konnte ich nicht. Okay. Das ist mir nicht gelungen. Und dann ist da irgendwie Punk und ja und so Indie-Zeugs reingeflossen und so, weil ich sowas halt auch höre und unter anderem. Und dann ist das halt so entstanden. Und die textliche Ebene ist halt immer eine Verarbeitungsebene bei mir. Ganz, ganz viel. Bei Rosi nicht ganz so krass, da ist es auch oft eine konstruierte Ebene, weil wir da auf Englisch unterwegs sind und da macht es mir dann auch mal Spaß, einen Text einfach zu konstruieren. Also da bin ich jetzt nicht immer die Blaupause für den Inhalt. Das wäre auch schräg.
Okay. Und warum hast du dann bei deiner, sagen wir mal, Anführungsstrichen Solo-Projekt Deutsch gewählt?
Weil ich daherkomme. Also guck mal, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, mir eine Gitarre zu nehmen, habe beim CVJM Gitarrenkreis 4 Akkorde gelernt und dachte, yo, das reicht. Die spiele ich bis heute nicht gut, bis heute auch nicht wirklich seitenrein. Also immer, wenn ich einen Akkord anschlage, ist irgendwas abgedämpft, was nicht abgedämpft sein soll. Ich kann bis heute keinen Barré-Griff. Ich kann nicht mal eine blöde Gitarre nach Gehör stimmen. Ich höre es einfach nicht. Ich hatte aber immer das Bedürfnis, mich auszudrücken. Das war immer so eher mein Problem oder mein Ansatz. Also zu sagen okay. So, ey, mich bewegt was und ich brauche jetzt ein Ventil oder einen Kanal, um das rauszulassen. Und da kam dann die Musik ins Spiel, weil ich gemerkt habe, so alleine mit meiner schrottigen, und meine Akustikgitarre war richtig schrottig, schaffe ich es aber trotzdem irgendwie einen Song zu machen, der mir was gibt. Und nachdem ich den gespielt habe, geht es mir irgendwie anders. Das war so der Anfang und da habe ich nur auf Deutsch getextet. Das ging, ja, boah, ganz, ganz viele, bestimmt bis Mitte 30 so. Rosi gibt es ja erst seit 8 Jahren. Erst seit 8 Jahren, ne? Auch krass, uns gibt es jetzt seit 8 Jahren. Und das ist auch eher nur dann entstanden, weil ich in einer Indie-Band war, die hat sich aus diversen persönlichen Gründen, ging es da nicht dann weiter und auch alles gar nicht böse, das ist alles irgendwie so, wie das Leben halt so spielt. Und ich war dann halt fürchterlich enttäuscht und dann habe ich halt Rosi angefangen und irgendwie mit den Überresten meiner alten Band, mit der ich auch noch weitergemacht habe, nicht ins Gehege zu kommen, dachte ich, ich versuche mal Englisch. Und das hat irgendwie dann eine Zeit lang sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich ganz lange nicht mehr auf Deutsch getextet und jetzt hatte ich wieder Lust. Das so. Okay. So und war auch schön, irgendwie zu merken, so wie nah das für mich ist und wie schön eigentlich auch. Weil
okay,
cool. Ist eigentlich relativ einfach. So, ich finde Deutschtexten ist jetzt, man hat die Worte halt, ne? Das freut mich auch, wenn ich heute junge. Ich schweife aus, aber ich habe Nina Schuber Interview gehört, wo sie auch gefragt wurde.
Da sind wir hier.
Sie hat ja auch diesen Sprachwechsel gemacht. Jetzt geht die gerade durchs Dach und das sei ihr alles gegönnt und ich finde das ganz super. Und sie sagt auch so, ja, ich habe halt viel mehr Wörter als im Englischen. Und früher war immer, wenn man gefragt wurde, ey, Deutsch, das wird ja sehr schnell schlagermäßig. Das war immer so, ne, so alle wollten nicht Deutsch texten, weil man könnte ja in Verdacht geraten, Schlager zu machen. Bis dann Tokotronic und die Hamburger Schule und das ganze Zeug
aufkam. Ich wollte es gerade sagen. Ja.
Und dann war es auf einmal, aber selbst da war es noch so, ja, okay, wenn man das schafft wie die, aber wenn man das nicht schafft, dann ist man ja sofort im Schlager. Und ich denke mir, ich habe mir schon immer gedacht, ja, aber nee, aber es geht doch um die Aussagen, die du triffst und um deine Gefühlswelt. Und wenn du die schaffst, rüberzubringen, dann ist doch das Genre egal, was irgendwer damit assoziiert. Das ist völlig wurscht. So, und wenn
also die deutsche Sprache, um dich mal, Entschuldigung zu brechen,
ja,
also
ja.
Deutsche Sprache, ich bin Tokotronic war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, Deutsch, also anders. Ich habe ganz früher viel Hip-Hop gehört, so, also mit so 12, 13, 14, so, aber so Fantastische Vier und so. Ja. Dann kam für mich 1-2 um die Ecke. Finde ich bis heute noch den besten Hip-Hop-Act. Dendemann ist für mich der beste deutsche Texter, den es gibt. Kommt nichts drüber.
Sag ich jetzt nichts dagegen.
Und dann die deutsche, aber das war alles noch so, ich sag mal, sinnig. Und das erste Mal, wo ich gemerkt habe, deutsche Sprache hat auch eine komplett andere Ebene, war für mich Turbostart.
Ja. Wobei Turbostart bei mir war, ich war halt schon großer Jens Rachut-Fan. Also ich weiß noch.
Ja, den habe ich viel, viel zu spät mitbekommen. Viel zu spät. Den habe ich erst vor 4-5 Jahren entdeckt.
Den habe ich halt zu Dackelblut-Zeiten kennengelernt und habe die zwei Dackelblut-Alben über alles geliebt, die Oma Hans-Sachen noch ein bisschen mitgemacht, Angeschissen, Blumen am Arsch der Hölle.
Angeschissen wollte ich gerade sagen, finde ich geil, absolut geil. Angeschissen, richtig geile Scheiße.
Musste ich natürlich
richtig geile
auch,
Scheiße im Wasser.
Ja, mega. Musste ich natürlich auch nachholen. Und als dann Turbostart in den Anfängen aufkam, war ich leider auch einer dieser Idioten, der erstmal gesagt hat, ja, klingt halt wie Rachut, noch nicht so geil. Ne? Und Das Schöne an Turbostart ist aber, sie haben mich eines Besseren belehrt. Und das Schöne an Turbostart finde ich auch, dass man da eine Entwicklung sehen kann. Und
ja.
Und auch aber eine Entwicklung, die ich, also die ich, keine Ahnung, warum auch immer, die ich mitgehe. Ja, so, es gibt ja auch Entwicklungen bei Bands, die geht man nicht mit. Und das ist auch okay. So ist es halt im Leben. Ne, man verändert sich. Und ich finde, auch die haben sich verändert. Auch der Gesangsstil ist immer eigener geworden und hat sich auch von diesem, ich glaube auch gar nicht, dass Rachut das große Vorbild war. Ich glaube, dass der Jan einfach so singt. Ja, und das ist dann das, was dabei rauskommt. Und ey, ist doch legitim. Ja, also
Vor allem bei Turbostart ist ja noch, dass der Texter ja der Gitarrist ist.
Ja, das finde ich auch völlig verrückt tatsächlich. Weil
das ist eigentlich total surreal, weil die Texte sind das ist halt, solche Texte zu interpretieren, finde ich unfassbar schwer. Also da ziehe ich immer meinen Hut davor dem.
Ja, ich glaube, das ist aber auch dieses Freundschaftsding bei denen, oder? Also,
ja,
das finde ich, dadurch ist das halt irgendwie dann auch authentisch und nicht, dass das immer so wichtig wäre, aber in dem Fall finde ich es wichtig und nein, ist eine super Band. Muss man nicht drüber reden.
Also. Wie gesagt, wäre ich auch der gleiche Arsch gewesen, hätte ich Rachut vor Turbostart kennengelernt.
Ja,
wahrscheinlich auch der gleiche Arsch gewesen. Das ist aber ganz normal, finde ich irgendwie.
Ja,
dass man es erst mal mit seinen Vorbildern vergleicht. Das ist normal, ja.
Ja, ich meine, ich höre auch Nina Schuber und denke an Peter Fox. Es tut mir leid, aber das liegt so nah beieinander, ja, in manchen Songs. Und das ist natürlich maximal ungerecht, was völlig verschiedene Generationen sind. Also.
Und vor allem, es ist ja auch ganz legitim. Wie alt ist Nina Chuba? Sie ist ja Anfang 20, vielleicht noch jünger, keine Ahnung. Und Peter Fox ist ja auch schon so, die Seed gibt es seit 25 Jahren oder
ja,
so.
Ja, ich glaube, ich habe gestern zufällig, ich war jetzt viel krank und ich habe mir sehr viel Zeug auf YouTube über Nina Chuba, Peter Fox, Trettmann. Ich habe einiges nachgeholt. Und ich glaube, 51 ist der jetzt, Peter Fox. Also,
ja, siehst du, und das sind halt 30 Jahre Unterschied. Und das ist klar, dass sie sich dann, dass man sich einfach von der Generation davor was nimmt, orientiert und eigen interpretiert. Haben es jetzt alle gemacht. Jeder.
Ich mache nichts anderes.
Ab einem gewissen Punkt, ja.
Also alles, was ich mache, habt ihr irgendwo bestimmt schon mal und sehr oft wahrscheinlich sogar auch im Besser schon gehört. Also ich habe vieles davon auch schon im Besser von anderen gehört, weil das nicht mein Ansatz ist. Mein Ansatz ist nicht Originalität. Da würde ich nicht glücklich mit. Mein Ansatz ist eher, da ist was. Manchmal weiß ich gar nicht, was da ist. Ja? Aber irgendwas ist da, das will raus. Und dann öffne ich halt Ableton und dann fange ich halt an. Ja, und dann suche ich mir Instrumente aus, dann suche ich mir Klangerzeuger aus, dann spiele ich mit Akkorden rum, mit Akkordwechseln, mit Sounds, mit allem Möglichen. Oder manchmal ist es auch nur ein Sound von irgendeinem Instrument, das mich begeistert und fang deswegen an, was zu bauen. Also, und dann kommt so eins zum anderen. Ganz früher war es so, ich habe einen Text geschrieben, bin im Proberaum gekommen, die anderen haben gespielt und ich habe drüber geplärt. Das waren so die Anfänge. Und dann irgendwann habe ich eine Akustikgitarre genommen und weil ich keine Band hatte und habe halt selber über meine eigenen Schrottakkorde geplärt. Und dann irgendwann war es wieder eine Band und so. Und jetzt ist es mittlerweile oft so, dass oft die Musik vorm Text kommt. Das ist auch, hätte ich als ich anfing, nie gedacht, dass das geht. Da war es eigentlich immer, erst kam ganz viel Text und dann war ich auf Suche nach Musik und das hat sich komplett umgedreht. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen der Möglichkeiten, weil der Zugang sich vereinfacht hat.
Ich finde es ja, ich bin ja jemand, der das nicht verflucht, diese ganze neue Entwicklung in Musik. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr offen im ganzen Sachen gegenübersteht. Ja. Es ist halt, es gibt natürlich einen großen Nachteil, es ist zu viel, um wirklich was zu finden, was man so in der Indie-Szene, ich habe manchmal so Anflüge, wo ich einfach so 3 Stunden da sitze und entweder bei YouTube den Vorschlag dann höre, noch nie gehört an das, oder bei am besten Spotify einfach Vorschlag zu Vorschlag zu Vorschlag zu Vorschlag. Aber so richtig, irgendwann wird es inflationär, habe ich auch das Gefühl in meinem Kopf. Das wird dann so, ja, ich höre mal eins, das finde ich ganz cool, aber ich kann es nicht so feiern.
Ja,
verstehst du, was ich meine?
Das kann ich total nachvollziehen. Guck mal, bei mir gab es ganz früher, bin ich in einen Plattenladen gegangen und habe Schallplatten gewühlt und habe teilweise nach Cover entschieden, ob ich etwas hören möchte oder nicht. Ja, und dann kam die CD auf und ich habe die CD verflucht, weil ich da schon dachte, das wäre der Ausverkauf der Musik, bis dann die Tauschbörsen kamen, ja, weil man CDs brennen konnte, wer hätte es gedacht. Und dann kam irgendwann Streaming und ich persönlich finde, ich verfluch das nicht. Was mich an Streaming nervt, sind die Ausschüttungen an die Künstler und die Umverteilung von unten nach oben. Also, dass Künstler, die recht wenig gestreamt werden, noch dafür sorgen, dass die, die total viel gestreamt werden, auch noch mehr Kohle bekommen. Das ist echt absurd. Aber das führt jetzt zu tief. Das muss auf jeden Fall, muss aber auf jeden Fall geändert werden, meiner Meinung nach. Aber ansonsten denke ich mir so, es liegt ja an jedem selbst. Ich habe diese Riesenbibliothek mit all dem Wissen über Musik. Ich kann alles hören, ja. Von Beethovens 9. bis zu Schranz ist alles dabei. Ja, ich, durch die sämtliche Genres dieser Welt kann ich mich dingen. Und klar, es gibt so ein paar Sachen, ne, also gerade im Deutschrap fällt ja auf, dass es das Album der Stieber Twins nicht auf Spotify gibt, weil da die Rechte nicht geklärt sind, um das ins Streaming zu geben und solche Sachen. Das ist echt abgefahren.
Bei das, 1-2 genauso.
Ja, es genau.
Gibt keine 1-2 Platten auf Spotify.
Und das finde ich
keinem Streamingdienst.
Ne, und das finde ich natürlich, irgendwie ist das traurig. Andererseits ist natürlich schön für die Zeitzeugen, dass sie das exklusiv in ihrem Plattenregal stehen haben und sagen, Edgy Bitchy, wir können es hören. Das ist natürlich auch.
Und wir haben einer der wertvollsten Hip-Hop-Platten Deutschlands zu Hause stehen. Also das gefährliche Halbwissen von 1-2 ist einer der wertvollsten Hip-Hop-Platten Deutschlands.
Ja, meine Freundin hat das signiert hier bei uns im Plattenregal stehen. Also wir haben es hier auch
rumliegen. Okay, das ist deine Rente? Das ist eure Rente auf jeden
Fall? Nicht das gefährliche Halbwissen. Die Sport ist es.
Achso, das ist wahrscheinlich noch krasser.
Ja, ich weiß es nicht. Aber ja, wenn es uns mal ganz schlecht geht, dann muss die bei Discogs glauben. <nein. lacht> Auf jeden Fall, um das mal irgendwie, also ich finde halt, es liegt ja an dir, was du rausmachst aus diesem Streaming. Also lasse ich mich davon erschlagen oder brauche ich es eigentlich wirklich? Weil die Macht dieser ganzen Plattform besteht ja darin, dass sie uns glauben machen, ohne uns geht's nichts mehr. Also ich kann sagen, ich habe über die Hälfte meines Lebens ohne gelebt und es ging wunderbar. Es war nur anders.
Ja.
Und andererseits finde ich aber, ey, du kannst für einen relativ kleinen Taler, können alle teilhaben an dieser Kulturform Musik. Das ist großartig. Wenn man sich das mal überlegt, früher manche Platten, ey, die kannst du, oder auch selbst als Vinylsammler, wenn du dir jetzt die Preisentwicklung anguckst, das ist ein Luxusgut geworden. Das schließt Leute aktiv davon aus, daran teilzunehmen. Und das ist doch traurig. Und dann denke ich mir, ja, ey, dann stream halt für 10 Euro im Monat oder weiß der Geier. Und du kannst auch alles hören und es sei dir doch zugestanden. Dass es mich manchmal müde macht, ja, ist auch so. Andererseits denke ich mir aber auch so, weißt du, ey, komm, ey, ich werde jetzt 45 im Juni und natürlich lockt mich nicht mehr so viel hinterm Ofen her und trotzdem bin ich, glaube ich, noch interessierter auch an jungen, neuen Sachen als viele Menschen in meinem Alter, die ich kenne, aber bin natürlich nicht mehr so deep drin, wie wenn ich jetzt Anfang 20 wäre, wo du noch geprägt wirst, also das merke ich ja auch, die Musik, die ich zwischen 18 und ich sage mal so 27 gehört habe, um es mal weit zu fassen, die löst bis heute immer was bei mir aus.
Ja, ich glaube, das ist so. Bei allen Musikfans irgendwie so.
Ganz normal.
Also, es ist halt, die prägende Zeit ist halt, wenn ich heute immer noch Pearl Jam höre, die ersten drei Pearl Jam-Alben, dann geht bei mir das Herz auf einfach. Ja,
so ist das.
Ja, aber ich bin wirklich, ich hab sogar ein Tattoo von Pearl Jam.
Okay.
Aber ich bin auch jemand, der sagt, die Entwicklung, die sie genommen haben seit Mitte der 2000er, ist nicht mehr meine. Da bin ich nicht mehr dabei. Aber das finde ich vollkommen legitim, das zu sagen.
Ja, guck mal, ich war großer Butte-Live-Fan früher. Also ich habe die durch Zufall bei uns in Enger im Forum, das war so ein Kellerclub, da haben die gespielt.
War das nicht hier mit dem Wiebusch von Kettka?
Das war die Band vor Kettka, die ich auch bis heute wesentlich besser finde als Kettka. Also, was heißt wesentlich besser? Es war anders. Wobei die Entwicklung zu Kettka ja schon mit dem letzten Butte Live Album, das vierte Butte Live Album war ja das heimlich erste Kettka Album. So, da merkte man schon, wo die Reise hingeht und ich fand auch die ersten zwei Kettka Alben bin ich noch voll mitgegangen. Und irgendwann war es dann aber jetzt bei mir so weit, dass ich dachte so, dass ich auch der Rhetorik müde war, weil wenn man den Künstler so lange verfolgt, irgendwann, bei mir hat sich das so ein bisschen abgenutzt und trotzdem freue ich mich, ja, ey, die sollen charten, die sollen Grand Hotel von Cleef, sollen sie mit Kohle überschütten und auszeichnen, das ist alles super, weil ich habe der Musik viel zu verdanken, die war damals sehr wichtig für mich. Also gerade Butter Life war eine sehr prägende Band, als ich dann irgendwann anfing, wirklich, also so wirklich zu denken, so, okay, das gefällt mir wirklich. Ich gehe jetzt nicht nur irgendwie bei irgendwelchen Leuten mit, weil die das auch hören, höre ich das jetzt auch, sondern das habe ich mir ausgesucht, das will ich, das finde ich gut aus Gründen. Das holt mich auf mehr Ebenen ab, als nur auf der Musik. Auf der Tonebene, das holt mich inhaltlich ab, das holt mich leidenschaftlich ab, das holt mich politisch ab. Wow. Und dann kann man auf einmal auch noch politische Texte ohne Parole machen. Das geht unglaublich. Das fand ich. Und dann ist, ne, das waren alles so Sachen irgendwie, die so zusammenkamen. Und ich kann die alten Sachen heute noch sehr gut hören. Aber ich kann bei manchen neuen Catcars sagen, ich kann da nicht mehr mitgehen. Ich bin dann raus. Es ist aber auch total okay.
Ist vollkommen legitim. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel, ich verteidige bis aufs Blut die ersten zwei Slipknot-Alben.
Ja, warum auch nicht?
Es sind für mich einfach, es war für mich damals, wir sind halt jetzt, ja, wir sind knapp 6, 7 Jahre auseinander.
Ja.
Und ich bin halt, ich war Ende der 90er, war ich 14, 15 und da warst du halt, war ich halt super empfänglich für sowas. Und ja. Slipknot war für mich was, das habe ich noch nie gehört, sowas. Das war für mich absolut neu. Und ich fand auch diese, vom ersten Album vor allem diese rohe Gewalt einfach, bis heute finde ich die fantastisch, weil es einfach roh ist. Da ist nichts poliert dran. Du hörst Verspieler, du hörst irgendwelche Knackser noch drin und so. Klar, es gibt irgendwelche Remastered, wo sie das alles rausgeschnitten haben, aber ich habe noch die Original-CD von damals. Wenn ich die auflege, dann geht mir das einfach das Herz auf, weil da sind teilweise innerhalb der Songs wird die Gitarre lauter oder leiser, weil sie einfach vergessen haben zu mischen oder sowas. Ja. Das ist einfach geil und das, sowas liebe ich. Und bei mir kam dann, und wenn du halt sagst, so, der Slipknot war so ein Initiator bei mir, so, okay, ich habe ein Faible für destruktive Musik. So, ich mag's, wenn es böse wird, wenn es gewalttätig wird, wenn es melancholisch wird und so. Und wo es dann bei mir so richtig krass gezündet hat, außerhalb Pearl Jam, war bei mir At The Drive-In, wo ich At The Drive-In entdeckt habe.
Ja,
gut. Viel zu spät, da waren sie auch wieder aufgelöst, aber At The Drive-In bis heute für mich unfassbar. Ich habe es zur Reunion-Tour gesehen. Es war halt wirklich der Nostalgiefaktor, aber wenn man mal ehrlich ist, war es jetzt nicht ganz so geil.
Okay. Ich habe sie leider nie live gesehen. Ich hätte sie in ihrer Brennphase sehen können, habe es aber irgendwie nie geschafft. Und bei der Reunion-Phase, mit Reunions, es kommt auf die Reunion an, aber meistens.
Ja.
Also wen ich jetzt gerne noch mal live sehen würde, weil sie sich, glaube ich, würdig wieder neu zusammengetan sind, Dinosaur Junior, da hätte ich tierisch Bock drauf.
Waren die mal gesplittet?
Ja, also die waren lange
Lubalo Jahre war ja mal raus.
Die waren komplett zerstritten.
Ja?
Ja.
Also ich weiß auch nur, dass Lubalo mal raus war, aber ansonsten?
Ja, Lubalo Murph war auch raus. Die haben sich, okay. es gibt Solo-Alben von Jay Maskis ohne Ende, glaube ich. Keine Ahnung, ich war auch nie Die Hard-Fan. Aber das ist so, für mich sind die ein Beispiel, wie eine Reunion funktionieren kann. Das ist irgendwie. Okay.
Ich habe das nicht geil. Wie gesagt, ich bin kein großer Dinosaur Junior Fan. Ich habe die einmal live, also ich habe die, gibt's eine längere, ich habe die zum Highfield 2007, haben sie da gespielt. Und da stehe ich so mit zwei Kumpels, stehen wir halt bei irgendwie einer anderen Band, frag mich nicht mehr welche. Und da sagt der eine zu mir so: Davon ist doch Jay Maskis. Ich sage: Nee, das ist doch nicht Jay Maskis. Aber natürlich war das Jay Maskis, weil du erkennst sofort Jay Maskis mit seinen langen weißen Haaren oder grau. Damals war es noch nicht ganz so grau meliert wie jetzt, aber und da hat sich einer, der hatte natürlich auch schon 2, 3 Bier intus, hat gesagt, ich gehe das mal kurz anquatschen. Und Jay Maskis ist einfach wortlos weggegangen, weil er einfach keinen Bock hatte.
Jay Maskis ist ein unwahrscheinlicher Typ, ey.
Ich glaube, es ist ganz unwahrscheinlich. Und die haben damals ein Coca-Cola-Zelt gespielt, damals war das ein Coca-Cola-Zelt. Und das war mir zu laut. Das war mir einfach zu laut und zu schrillig. Da musste ich rausgehen. Das habe ich nicht ertragen. Das war zu viel.
Ich habe ihn nur einmal solo spielen sehen vor Sonic Youth in Berlin. Da war er halt die Vorband und er hatte nur eine Akustikgitarre, aber er hatte leider auch einen irren Verstärker und irre viele Pedale, vor allen Dingen Zerra. Und das war schon geil, was der da gemacht hat. Aber es war halt, also ich glaube, der war lauter als Sonic Youth an dem Abend. Und der hatte nur eine Akustikgitarre dabei, ne? Und ja, einen Verstärker und irre viele Pedale.
Ich habe heute erst mitbekommen, dass gestern die Thurston Moore Band in Dresden gespielt hat.
Ach, schau, ja.
Ja. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so prickelnd, weil alle Sonic Youth-Sachen, die danach solo kamen, selbst die Lee Ronaldo und die hier Kim Gordon-Sachen, nee, das hat mich nicht gecatcht, nie.
Mir geht es da so ein bisschen wie bei Oasis. Nimm all diese Solo-Sachen, nimm die besten Sachen raus und pack sie auf ein Album und du hättest theoretisch wieder Sonic Youth. Das ist ja das Verrückte. Und das ist genauso bei Oasis. Nimm die Solo-Sachen von Noel und von Liam, nimm die zwei guten Liam-Lieder und den Rest von Noel und du hast ein wahnsinnig geiles Oasis-Album. So, es ist traurig, aber im Falle von Sonic Youth und ich hab die Autobiografie von Kim Gordon nicht gelesen, aber die Leute, die ich kenne, die es getan haben, sie hat halt echt gute Gründe gehabt, das in die Tonne zu treten. Die sind geschieden.
Ja, die waren ja geschieden, naja.
Genau.
Und das, also ich habe da nie mitbekommen, ob das eine friedliche Scheidung war, ob das eher so eine Schlammschachtscheidung war oder keine Ahnung.
Ja, also ich weiß es auch nicht so 100% und dann soll man vielleicht auch gar nicht so viel drüber reden. Mir wurde nur mal so zugetragen, dass er wohl Liebeslieder für Sonic Youth geschrieben haben, die nicht für sie waren, aber sowas stand halt in ihrem Buch und ich wollte es nicht lesen, weil ich denke mir so, das geht mich halt dann auch am Ende des Tages nicht wirklich viel an. Nee. So, es ist okay, ihr habt eure Gründe, ich verstehe das. Die hatten eine Wahnsinnszeit, die haben Musik geprägt in meinen Ohren.
Um Gottes Willen, ja.
Ja, so, ob man, ich finde, es ist auch so eine Band, die muss einem ja nicht mal gefallen, aber ich glaube, fast jeder, der sich intensiv mit Musik beschäftigt, stößt irgendwann auch auf Sonic Youth und kann zumindest erkennen, so, okay, die haben was verändert. Die haben irgendwie.
Oder bei H&M einkaufen gewesen ist und dann, ich weiß, ist das Gu-Album? Was, dieses Cover? Ist das die Gu? Ich verwechsel das. Und dieses Schwarz-Weiß, wo die im Auto sitzen.
Aber das
wurde ja schon tausendmal.
Ja, aber ich glaube, das haben die ja auch wieder nur irgendwo anders her, ne? Also,
klar.
Kim Gordon ist ja auch so eine unfassbare Kunstliebhaberin. So mein Interesse für Kunst geht so hoch nicht. Aber ja, das ist natürlich ikonisch und das wird dann halt aufgegriffen. Ich meine, es gab auch die Ramones-Shirts bei H&M und die Sex Pistols-T-Shirts und es gibt Leute, die heutzutage in Nirvana-Shirts rumrennen und keine Ahnung haben, was das ist.
Ja, was ich vollkommen okay finde, um ehrlich zu sein. Ich finde das vollkommen okay.
Das ist halt Popkultur.
Wenn ich dann manchmal so auf Instagram sehe, solche Videos, wo dann irgendwelche Volltrottel durch die Gegend laufen und irgendwelche Leute ansprechen, name three irgendwas Songs von dem Band-Shirt halt, wo ich mir denke so, nee, why? Die fanden einfach das Shirt cool. Die müssen ja das nicht irgendwie rechtfertigen, warum die das Shirt cool fanden.
Ja, also mir ist das erste Mal, glaube ich, gewahr geworden, als Lagwagon groß wurden, war so eine Skatecore-Band aus.
Ja,
das kam die USA oder Skandinavien, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass irgendwann an meiner Schule alle ein Lagwagon-Shirt anhatten. Und ich habe das für eine Modemarke gehalten, weil ich die nicht mitgekriegt hatte. Es gab kein Internet und so, das muss man dazu sagen. Wenn man nicht die richtigen Freunde hatte, dann wusste man nicht, dass das auf einmal angesagt ist und geile Musik ist, sondern man musste irgendwie, oder es musste halt auf Viva stattfinden oder so, aber auch Lagwagon fanden da jetzt nicht unbedingt zur Primetime statt, ja, und so viele, ja, wobei doch, ich habe relativ viel Musikfernsehen geguckt, ich war da immer auch irgendwie
Kind meiner Zeit. Viva 2 lief auf meinem kleinen Grundig-Fernseher, ich glaube 24 Stunden.
Ja,
das
aber
wie lief halt immer.
Viva 2 war cool, als es ein Musiksender war. Ne? So,
die 3-4 Jahre oder so. Danach ist es ja.
Ja, also wie das halt so ist, ist ein schnelllebiges Geschäft wahrscheinlich. Ne? Aber,
ja, klar.
Nein, ich dachte wirklich, Lagwagon, das ist ein Fashion-Brand. Und dann irgendwann, das ist Musik. Ach so, das ist ein Band-Shirt. Ah, echt? Krass. Ja. Das trägt ja ich jeder. Sind die so beliebt? Ja.
Nee, da bin ich, glaube ich, ich bin generell so, was so Pop-Punk angeht, relativ raus. Ich mag das nicht, ich mag auch Millencolin nicht, ich mag Anti-Flag und so, das mag ich alles überhaupt nicht, das berührt mich null.
Ja.
Weil ich eher so, wenn ich Punk höre, dann will das, dass es allen Poren rausrotzt bei mir. Das mag ich eher als so melodiöse Geschichten. Da bin ich kein Fan davon. Das kann ich nicht so wirklich was abgewinnen. Weiß ich nicht, aber es ist eine eigene persönliche Präferenz.
Ja, ich habe mich da damals sehr schwer mitgetan. Ich weiß noch, dass ich irgendwie Green Day, aber auch nur, weil ich zufällig live gesehen hatte, den konnte ich was abgewinnen. Offspring fand ich dann schon Rip-Off, was halt auch total absurd war, aber ich war halt Jugendlicher und fand das dann erstmal, hab das erstmal abgelehnt und war dann bei dieser ganzen Melody-Punk, Skate-Punk-Geschichte, ich habe mir so meine zwei, drei Bands halt rausgesucht. Eine davon waren Propagandi und die kann ich bis heute gut hören. Da finde ich auch die Entwicklung super. Und aus Propagandi sind dann noch die Weaker Dance hervorgegangen, die ich auch bis heute großartig finde.
Weaker Dance, fantastische Band, aber ja, die haben mit Pop-Punk für mich nicht so viel zu tun.
Ja, aber sie waren halt auf Fatfrack, ne?
Ja, gut, das ist was anderes. Das ist,
Search
waren auch auf 4Music, also.
Ja, aber da, bei diesem ganzen Melody-Core-Punk, also das erste How to Clean Everything, das ist ein astreines Skatepunk-Album. So, nur dass es halt politisch komplett aufgeladen war. Und das war ja das Besondere daran. Ja. So, und wenn man dann sieht, wie die sich weiterhin, heute haben die da gar nichts mehr mit zu tun, keine Frage.
Null.
Auch die Weaker Dance dann später nicht. Und ich war so froh, dass John K. Samson die Weaker Dance gegründet hat. Weil die einfach eine fantastische Band, auch sein Solo-Zeug ist für mich
also
jeden Zweifel erhaben. So, das ist.
Ich habe damals von einem Freund von mir wir haben uns immer so CDs ausgetauscht und ich hatte eine CD bekommen, so mit so Mixtapes mäßig. Hier bei Kaza und wie alle hießen, runtergeladen, yeah. Emule. Und da hatte ich von den Weaker Dance Our Retired Explorer drauf, den
yeah,
Song.
Yeah.
Und den liebe ich bis heute. Wenn ich den höre, dann weiß ich nicht. Das ist für mich einer der absolut besten Songs der 2000er oder 90er.
Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich damals die Left and Leaving leider zu spät mitgekriegt habe.
Ja.
Mittlerweile aber auch ein paar Mal gehört habe und ich meine auch hier irgendwo im Regal stehen habe, da geht's auch schon los, ey, welche Platten hat man eigentlich? Und die Platte, die ich am meisten gehört habe, das muss die Reconstruction-Zeit gewesen sein. Ich tue mich mit Liedtiteln bei Weaker Dance unglaublich schwer. Unglaublich schwer.
Ich weiß bloß, dass, weil ich das immer gelesen habe, der hat halt handschriftlich immer, das
natürlich.
Da ich immer Our Retired Explorer. Ich weiß nicht, ob der Song wirklich so heißt, ich habe nie wieder gegoogelt.
Ey, wenn man es gut findet, findet man es gut. Ja. Und das ist auch im Endeffekt egal, wie es heißt. Also ich finde ja sowieso, Titel sind so, die denkt man sich halt aus. Und wenn man Bock hat, dann ist man da auch ein bisschen kreativ und nimmt nicht einfach nur die Keyzeile aus dem Refrain oder so. Ne? Oder,
das ist richtig, ja.
Oder ich jetzt neulich irgendwie so, das kommt ja gar nicht im Lied vor, der Liedtitel. Und ich mir so, ja, ey, freu dich doch, da hat sich mal einer einen Kopf gemacht, ist doch geil. Vielleicht wollte er damit eine Aussage treffen oder so.
Da habe ich mich immer gefreut, wenn jemand einen Schritt weiter denkt.
Ja, das ist doch schön so. Das ist natürlich, spricht dann auch nicht jeden an, das ist natürlich auch immer so. Aber ich glaube, wenn man sich anfängt beim Musikmachen, also nein, andersrum, wenn man damit anfängt beim Musikmachen darüber nachzudenken, wem das gefallen könnte, dann läuft, glaube ich, schon ganz viel falsch. Also es ist ein Ansatz, wie man Musik machen kann und das wird auch, dafür gibt es ja die ganzen Songwriter-Camps, ne, so, hey, macht uns mal ein Album, das funktioniert oder wovon wir glauben, dass es funktioniert, und ich bin immer großer Fan von Leuten gewesen, denen ich unterstelle, dass sie sich das relativ selten gefragt haben.
Und vor allem solche Musik ist langlebiger, die übersteht mehr solche Zeit, Ich finde, das beste Beispiel ist zwar auch das bekannteste, aber sind immer die Beatles, die einfach einen Fick draufgegeben haben ab einem gewissen Punkt.
Ja. Ja, nimm David Bowie.
David Bowie definitiv also auch. Gibt es solche Beispiele. Ich bin zum Beispiel kein großer Led Zeppelin-Fan. Ich mag die nicht so wirklich.
Ich kenne Stairway to Heaven und dann bin ich. Und ich glaube, die hat noch so. Irgendwas war im Tor-Soundtrack, glaube ich mal. Ich bin da relativ.
Ja, Immigrant-Song und sowas, aber.
Ja, genau.
Nee, mein gesamter Freundeskreis war und ist bis heute großer. Ja, Led Zepp und so, die beste Band aus den 60ern und so und 70ern. Und ich bin immer so, nee, ist einfach fucking Velvet Underground.
Ja, geile Band. Ja, kann ich mir auch eher drauf einigen.
Velvet Underground haben mehr Innovation in Musik reingebracht als die ganzen Hard Rock oder Stadion Classic Rock Bands, finde ich. Allein, wenn du überlegst, auf dem ersten Album von denen, das war doch das mit Nico zusammen. Ich glaube, das war das allererste Album
von das Debütalbum von Velvet
Underground? Ich glaube ja.
So deep bin ich nicht drin, aber das habe ich natürlich früher auch auf CD gehabt und rauf und runter gehört.
Ich guck mal kurz in meinem.
Warum hatte ich das eigentlich auf CD?
Meinen schlauen Handy nach.
Ja.
Ja, das war das allererste, 1967. Krass. Und da muss man sich überlegen, die Schlagzeugerin Maureen Tucker hat zu Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ein einziges Mal am Schlagzeug gesessen. Ich wusste nicht, was sie tut.
Ja, großartig.
Und das ist einfach eines der krassesten Alben, was es überhaupt gibt, finde ich.
Ja, nimm die Ramones, die haben die Instrumente ausgelost.
Ja, und aber gut, die haben einen Song gemacht und das war's
danach. Ja, aber den haben sie immer wieder fantastisch gemacht, ja, über Jahrzehnte. Schon, ja. Und dann wird ganz Südamerika begeistert. Das muss man doch auch erstmal hinkriegen. Also ich behaupte auch bis heute, es gibt ja so unterschiedliche Bands. Es gibt Bands, wo du dich freust, wenn die sich entwickeln und du sagst, Gott sei Dank, nehmen die nicht 20 Mal das gleiche Album auf. Und es gibt Bands, wo du sagst, bitte nehmt 20 Mal das gleiche Album auf, weil ich will nichts anderes von euch. Und so eine Band sind die Ramones. Ich hätte von den Ramones niemals gewollt, dass sie auf einmal wie The Clash anfangen, mit Ska oder Reggae zu experimentieren. Das wäre grauenvoll.
Obwohl es The Clash konnten.
The Clash konnten das.
Joe Strummer war ein fantastischer, begnadeter Songwriter.
Aber auch eine ganz andere Band. Ja, so, richtig. Weil The Clash bin ich dankbar dafür, dass sie diese Experimente gemacht haben. Ich glaube, bei den Ramones, wir hätten es gehasst, die wären weg gewesen. Die waren sehr gut daran bedacht. Das ist ja eine erzkonservative Band, wenn man sich das mal überlegt, ja. Und die hat Punkrock. Punkrock ist auch eine konservative Sache, wenn man ehrlich ist. Zumindest früher. Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert und das finde ich, hoffe ich zumindest. Und das fände ich zumindest auch sehr gut. Früher war das Bier konservativ, ja. Da hat man alles Elektronische abgelegt, Hip-Hop hat man abgelehnt. Eigentlich hat man alles abgelehnt, außer Four to the Floor und Ufta. Und ich wurde da gedacht, das war auch der Punkt, wo ich mit Punkrock gebrochen habe. Wo ich dann irgendwann dachte, das ist mir zu langweilig.
Ganz kurz in Seiten, du hast einen Song auf deinem Album, Hutch, der Deutschpunk heißt. Der rechnet ein bisschen damit ab. Da ich mich sehr, 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 sehr angesprochen gefühlt habe.
Ja, also im Prinzip ist das, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt Hutch gemacht habe, für mich war das, das war so ein Nachhausekommen-Ding. Ich versuche mal wieder Punkrock zu machen. Und es fußt eigentlich auf der Geschichte. Ich habe mal mit Freunden beim Punk im Pott gespielt, mit einer Band. Und da war ich aber schon sehr aus Punkrock eigentlich auch rausgewachsen. Also ich war eher so in Indiehausen und im Hardcore und im Techno und im House, also sehr breit gefächert schon zu der Zeit unterwegs. Und wir sind dann da irgendwie hingefahren und ich war von dieser Kommerzialisierung, als wir in Oberhausen in diese Turbinenhalle reinkamen und erstmal kommst du nur auf Merchandise-Stände, wo du Punk-Fashion kaufen kannst. Ja, also wo sich der modebewusste Punker punkgerecht einkleiden kann, ja, wo ich dachte so, warte mal, wir sind früher irgendwie, haben wir irgendwelche alten Secondhand-Klamotten selber noch zerrissen und irgendwelche Zeug draufgenäht und sonst was damit veranstaltet, weil es halt cool fanden und jetzt gibt's das quasi, das hängt da und du kannst das kaufen und du musst nichts mehr selber machen. Du kaufst das einfach. Das war nicht mein Punk-Gedanke. Und dann sehe ich da ganz viele Bands, die ich noch kannte, die ich auch alle früher auf Mixtapes und sonst wie noch und nöcher hatte. Und ich sehe so eine Band wie, keine Ahnung, sowas wie, ich habe ja früher so ein Zeug wie Lokalmatadore gehört und so ein Scheiß. Und dann sehe ich die da und ich kenne original jedes Lied und ich habe die aber 15 Jahre nicht verfolgt, gefühlt. Und ich denke, wieso kenne ich noch jeden Song von euch? Habt ihr nichts Neues gemacht in den letzten 10, 12 Jahren? Könnte ja sein, so als Musiker macht man ja Musik. Nö. Und das war fast bei jeder Band, die ich aus der Zeit kannte, so. Bis auf die Skeptiker, die haben mich überrascht. Großes Lob. Tolle Band bis heute übrigens. Und das fand ich, da die so, warte mal, das ist auf jedem Schlagerfestival genau das Gleiche. Alle spielen ihre Evergreens und alle freuen sich, lassen sich volllaufen und feiern das ab. Und was hat das jetzt mit Punkrock zu tun?
Die Leute wollen es aber auch hören.
Ja, na klar wollen die Leute das auch hören. Aber irgendwie hat man ja mal angefangen, Punk zu sein, weil man weil irgendwas für einen anders war. Ja, sei es jetzt, es gab viele Nazis im Dorf oder die ganze Musik war langweilig, man hat sich darüber politisiert, sonst was, ja. Aber wenn es dann auf einmal nur noch zum Abfeiern alter Großtaten wird, wie in jedem anderen Genre auch, das ist dann austauschbar. Also welches Label ich darauf schreibe, ist fast egal. Und daran habe ich mich erinnert, dass ich einen Song gemacht habe, weil ich dann dachte so, das war doch, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, wenn man zum Punk im Pott fährt, ich hoffe nicht. Ich glaube aber, es ist immer noch die gleiche Folklore-Veranstaltung.
Ja, ja.
Ist und
ja,
ich habe ja, hab ja, da sehr mit gefremdelt. Also, boah.
Das war, wie heißt diese andere Veranstaltung? Rodeo?
Ja, es ist ja der gleiche Veranstalter, ne? Der ja, Alex ja Schwerst, der auch bei Slime Schlagzeug spielt. Der macht das ja. Ruhrpott-Rodeo, der macht das Bank im Pott. Ja. Ja, und muss sich auch regelmäßig beim Rodeo zumindest anhören, dass Festbooking wäre nicht divers genug. Also sprich zu wenig Frauen, LGBTQ-Plus-Leute auf der Bühne und so. Ich finde auch völlig zu Recht übrigens.
Weil völlig zu Recht. Aber
so viel gutes Zeug, gerade im Punk und Hardcore mittlerweile, Gott sei Dank, tut sich da endlich was. Und ich meine, der sitzt halt, das Ruhrpott-Rodeo ist das größte Punkrock-Festival Europas.
Ich dachte, das wäre das hier in, wie heißt das? In Belgien nicht hier. Wie heißt denn im Ostblock hier? Sag schon.
Ah, meinst du das Flufffest oder?
Nee, Flufffest nicht. Nee, doch weiter im Osten. In Kroatien ist das, glaube ich.
Das Punkrock Holiday. Ja, es kann sein, dass das genau, größer ist. Das genau. Weiß ich nicht.
Ich glaube, das war es immer. Weil Freunde von mir fahren da jedes Jahr hin. Und im Prinzip gucke ich jedes Jahr auf das Line-Up und denke mir, okay, das sind. Habt ihr irgendwie mal was verändert? Ich weiß
es nicht. Also, nein, das lebt davon, das darf sich nicht verändern.
Punk, ich glaube einfach, die bleiben dort. Ich glaube, manche Bands bleiben einfach da wohnen und warten dann bis nächstes Jahr und dann spielen sie wieder da.
Das ist,
aber Freunde die Diversität.
Freunde von hier, von uns aus Bielefeld, die mussten erst zweimal pandemiebedingt, hat es nicht stattgefunden. Dann hatte, glaube ich, einer Corona, als sie hätten spielen können. Und ich glaube, dieses Jahr dürfen sie endlich. Und ich hoffe, das klappt. Weil das ist gut, wenn du vier Jahre drauf wartest, ey, dann hast du es dir verdient.
Auf jeden Fall. Aber spielst du auch unter Sven das Lecker live?
Ja, ich habe so ein paar Konzerte versucht. Also ich mache das halt ähnlich wie bei Rosi. Ich habe halt meine Instrumentals dabei auf meinem schönen Roland-Sampler und habe Mikrofon dabei und that's it. Das ist live, das macht Spaß, wenn das Setting stimmt. Okay. Aber es ist natürlich, sobald du einen Band-Sound da rausholst und jetzt nicht so wie bei Rosi, eher so ein Wave-Sound, wo es dann auch mal eine Drum-Machine ist und der Drummer halt nicht natürlich klingt, sondern bewusst maschinell. Da funktioniert das, glaube ich, wesentlich besser. Ist so mein Eindruck zumindest. Ich wohne leider nicht in Berlin, um mir die Musiker zusammenzusuchen und für den ganzen Irrsinn, den ich da mache, auch noch eine Liveband zu haben. Das wär großartig, aber da fehlen mir Zeit und Ressourcen für. Und der Live-Fokus liegt halt nun mal auf Rosi und ab und zu habe ich aber Lust. Freue mich auch, wenn man mich fragt. Ich antworte auch. Einfach anschreiben. So viel wäre
alles muss in Shownotes verlinkt. Alles verlinkt in Shownotes.
Juhu. Und aber es ist natürlich schon, wenn du siehst, so einen Typen Mitte 40 mit einem Sampler, wenn ich mich jetzt klein machen möchte, und denkst so, was will der alte Mann da, was soll das? Aber das, das bei Hutch also, finde ich das tatsächlich, bei den Liedern finde ich das bei dem einen oder anderen schwieriger. Bei den ruhigeren Sachen, die ich so gemacht habe, finde ich das deutlich passiger. Deutlich passiger, okay. So vom Setting her einfach, ne? So, wie wirkt das auf der Bühne? Ja. Wie würde ich das finden, wenn ich im Publikum stehe? Das frage ich mich dann schon manchmal. Was soll mir ja auch gefallen?
Ja. Ich hatte vor 2 Jahren war das schon so. Das war vor zwei Jahren so das erste Konzert nach. Nee, es war letztes, ich weiß gar nicht mehr. Es war letztes Jahr. Sag einfach mal, es war letztes Jahr. Ja. Jedenfalls das erste Konzert nach Pandemie war im Bautzen Bernd Begemann.
Ja, kenne ich. Guter Typ.
Guter Typ. Sehr guter Typ sogar. Ich mag die Musik auch. Ich habe früher ganz viel gehört zu Hamburger Schulezeiten, wo ich halt so alles gehört habe aus der Richtung. Halt Blumenfeld, Sterne, Tokotronic, Tomte und so alles Mögliche gehört. Und ich wirklich vollkommen euphorisiert sehe das Plakat. Erste, was ich mache, gehe nach Hause, Online-Ticket besorgt, alles Mögliche. Geh dorthin und dann zeige ich mein Online-Ticket und sagst, ach, du warst das mit der Vorbestellung. Ja. Da waren wirklich ungelogen 3 zahlende Gäste da.
Ja, bei Bernd Begemann. Das bricht mein Herz. Bei Bernd, weil ich weiß nicht, wie es bei ihm generell läuft, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich beobachte.
Nächsten Tag hat er in Magdeburg gespielt oder so und das waren mehrere hundert Leute da.
Schön. Das freut mich.
Ja, so, das freut mich auch gefreut, aber ich habe mich dann wirklich so für Bautzen geärgert, wo ich dachte so, Leute, dann kommt, ihr sagt immer, es kommt, passiert nichts im Bautzen, dann passiert mal was und dann kriegt ihr euren Arsch nicht hoch. Also
ja, vor allen Dingen für Bernd Begemann, der Mann ist halt der geborene Entertainer. Und
der war so gut, der hat trotzdem eine geile Show gemacht.
Hat er 3,5 Stunden gespielt, weil das ist eigentlich
nee, so war es nicht. Er hat irgendwann auch kein, es war ein Open-Air-Konzert, weil damals durfte man noch nicht Indoor spielen.
Ja.
Es war halt ein Open-Air-Konzert. Und hat irgendwie, also ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Also hat auf hellen angefangen, dann war es irgendwann dunkel. Das war aber im Juni oder so.
Oh, okay, ja.
Und, aber er hat auch eine Viertelstunde dazwischen Pause gemacht, weil er einfach Luft holen musste. Weil er ist ja auch schon über 50 und nicht gerade der Fitteste, muss man
nicht auszudrücken. Oh, Bernd ist 60 geworden.
Oh, fuck.
Ja, ja. Der ist schon ewig lange dabei. Der kommt ja genauso wie der Spieker und so. Die kommen ja alle aus Bad Salzuflen. Bernd Begemann, ja, ja. Frank Spieker. Und das ist ja alles hier bei mir in der Gegend. Das ist halt auch so irre, ne? Wenn man dann irgendwann feststellt, ja, ey, die Leute, die ich höre, die ich alle nach Hamburg verortet, die kommen ja alle aus Ostwestfalen. Was ist da los?
Dendemann auch.
Dendemann, ja,
kommt auch aus deiner Gegend.
Ja, ja, ja. Der das kommt zumindest aus Nordrhein-Westfalen. Der ist aber schon eher, ja, Richtung, glaube Richtung Ruhrgebiet. War das
okay,
schon,
aber ja, ich habe ja immer gedacht, der wäre so ein typischer Hamburger Jung. Nee, nee, der ist einfach eiskalt aus Westfalen.
Ja, bei Tokotronic, der Dirk von Lotso, kommt aus dem Breisgau.
Ja, aber also, das wird ja auch thematisiert sehr oft. Und so, das ist ja okay.
Ach, und absolut.
Jan Müller ist ja eigentlich auch gebürtiger Berliner, wenn man es ganz genau nimmt, aber naja.
Ist das so? Ah, ist ja krass, ey. Ja, ja, das wusste ich auch noch nicht.
Der ist als Kleinkind dann nach Hamburg gekommen und so. Ja, ja, was Tokotronic Fanboy-mäßig angeht, ich habe sämtliche Biografien gelesen, ich hör alle Podcasts, was mit denen zu tun hat. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Dirk von Lotz so zuhöre, bin ich ja nach Klüge. Ich finde den unfassbar intelligent und finde den so eloquent und ja.
Ich finde bei ihm halt cool, dass er einfach so ist. Ja, also auch die Sprache, die er benutzt. Also wenn man, ich höre die ja auch seit dem ersten Album und bis heute. Und das ist zum Beispiel eine Band, wo ich sage, mit dem werde ich alt. Ich bin bis jetzt irgendwie immer, ich konnte immer mitgehen. Also selbst mit den schwierigen Alben, die manche schwierig fanden. Ich weiß nicht warum, ich fand die gut. Und find einfach. Aber
Tokotronic ist eine Band, die haben sich sinnvoll weiterentwickelt.
Ja, genau.
Die sind älter geworden, die sind ja mittlerweile auch über 50.
Ja.
Und da denke ich mir, klar spielen die live noch die alten Sachen, aber wenn sie solche Sachen jetzt noch recorden würden, würde ich mir auch denken, na, Leute, grow the fuck up. Also.
Nein, ich fand auch super, als sie Rick damals in die Band geholt haben und so. Ne? Ja, also das ist
ganz, ganz cool.
Das hat sich für mich alles immer irgendwie erschlossen und was ich aber sehr an dieser Band immer geschätzt habe, ist, dass sie sich diesen, obwohl sie eine Rockband sind, sich diesen Rockmechanismen verweigert haben. Also halt nicht auf dicke Hose gemacht haben, nicht irgendwie das Testosteron nach vorne stellen müssen, der Fuß auf die Monitorbox und den ganzen Scheiß, sondern dass man am Ende des Tages immer das Gefühl hatte, ey, da ist so ein Typ, der singt halt irgendwie über Dinge, die ihn beschäftigen. Und das ist... Und irgendwie immer gut instrumentiert und irgendwie hat, weiß ich nicht, also das ist ja so eine Band, die fühlt man halt oder halt nicht. Ja. Ja, so das.
Und ich mag ja solche dickeierigen Bands überhaupt nicht. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn jemand so mit breiten Beinen auf der Bühne steht und denken so, ich bin der Coolste. So, das finde ich immer ganz schlimm.
Es kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, wie man das rüberbringt auch. Ne? Also bei manchen Sachen ist das ja... Hat es was Lustiges?
Ja, wenn es so Tenacious D-mäßig parodierend ist, bin ich dabei. Aber wenn du halt dann, ich weiß es nicht, sowas wie Motley Crue hast oder so. Und dann,
ja, geil.
Wobei das
ja irgendwann unfreiwillig komisch wurde. Ne?
Also. Ja, das stimmt. Mittlerweile, die spielen ja immer noch live mittlerweile. Der Gitarrist ist ja so krank, er kann ja nicht mehr. Den haben sie ja ausgetauscht jetzt.
Ach, krass.
Ja, ja. Ja. Und ich finde Tommy Lee einfach so einen der peinlichsten Menschen der Welt.
Also, das ist so. Wobei es gibt, habe ich auf Netflix neulich gesehen, wie hieß denn der Film? Da haben sie die Biografie von Motley Crue verfilmt und da spielt...
Den habe ich auch gesehen, der war jetzt richtig gut mit Machine Gun Kelly spielt den.
Ja, genau, wo ich dachte, ach guck mal, Machine Gun Kelly, da kommt auch was Gutes aus der... Ja, ich mag den nicht. Ich
hasse Machine Gun Kelly. Ich finde den vollkommen overrated und vollkommen...
Das ist so Punk im Pott-Liga bei mir.
Ja,
so nur halt, was Pop angeht, wo ich denke, Alter, du machst keinen Punk, du machst Popmusik. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Und jetzt denkt Spotify, das wäre Punkrock. Und dann kommt der alte Szenewächter in mir hoch und möchte richtig abranten.
Und ich finde, ab einem gewissen Alter ist Gatekeeping auch vollkommen legitim.
Ja, eigentlich finde ich das total, also ich finde das wirklich ernsthaft, ich finde Gatekeeping total albern, weil wenn man das
macht, entsteht
nichts Neues. Ja,
ich hab einen Freund, der ist wirklich so, der hört Metal, Aber ja, ich würde sagen, das hat ab 1991 aufgehört.
Hi. Ja, gut. Gibt's auch.
Danach, also nach, ich würde mal sagen, so nach dem Black-Album von Metallica, danach hat der, gibt's eigentlich nichts mehr. Wenn ich ihn sage, so, hör dir mal wenigstens Gojira an. Gojira ist so eine der, ist mittlerweile auch schon eine alte Band, die gibt's ja auch schon seit.
Ich aber bin trotzdem, nicht so drin im Battle, aber ja.
Aber es ist eine Band, die feiere ich hart.
Ja.
Erstens, weil der Schlagzeuger ist ein unfassbares Tier. Der heißt sogar Duplantier, also Duplantier.
Okay.
Fand ich immer so lustig. Und da sage ich, hör das doch mal an. So, nee, dann höre ich mir lieber die Pain Remains von Sepultura noch mal an. Oder
gut. Wenn man damit glücklich ist.
Sind auch
ist,
gut, ne? Gute Alben, um Gottes Willen. Aber mein Gott, es gibt auch so viele gute, ich finde, dann habe ich mit dem anderen noch mal, weil ich Metal, ich habe so eine zwiegespaltene Meinung zu Metal, ich kann es nicht lange hören, aber was ich höre, finde ich total geil. Und dann ich bin immer der Meinung, Slipknot hat Metal gerettet, sonst wäre Metal heute unfassbar unwichtig.
Und das sagt man zum, ja.
Sag das mal zum Metal Gatekeeper, der schlägt dich.
Wahrscheinlich. Ich gehöre da nicht zu. Ich habe in meiner Jugend, ich habe ja, bevor ich Deutschpunk und Indie-Rock und den ganzen Kram entdeckt habe, ich habe mit Alf und David Hasselhoff angefangen und dann kam irgendwann, dann kam so eine kurze Bon Jovi Aerosmith-Phase, dann kam eine Queen-Phase und Guns N' Roses und so ein Scheiß. Dann kam Nirvana, haben das weggewischt und dann hatte ich so eine kurze heftige Halloween Running Wild Iron Maiden Phase. Okay. Und Blind Guardian. Und die wurde abgelöst von den abstürzenden Brieftauben und Deutschpunk und so. Das ist halt, also, ja. Und zwischendurch kamen die Fantastischen Vier und so, weil da irgendwie, wir waren bei Logo im Fernsehen und da fand ich die auch cool. Und es war bei mir immer schon so ein Kuddelmuddel. Aber das waren so, diese Metal-Phase war bei mir vor allem, weil so unglaublich viele meiner Stufe haben das gehört und ich fand es ja nicht schlecht. Ich konnte dem was abgewinnen. Ich konnte erstaunlicherweise aber, also ich verstehe heute, warum ich Iron Maiden damals gut fand und auch bis heute immer noch Songs habe, die ich richtig gut finde, weil die so nah am Punk sind. Das ist mir irgendwann mal so klar geworden. So, wenn die den ein oder anderen Basslauf oder das ein oder andere Riffing da nicht drin hätten, ist das ein astreiner Punk-Song. So,
und vor allem ist ja Iron Maiden nichts runtergestimmt, das ist einfach ganz straight die normale. Genau. Stimmung, die man Instrumenten hat, wie jeder standardmäßig ist. Aber
bei Halloween war es halt diese Attitüde halt, ne? Irgendwie so dieses, ist voll stumpf, ist voll gut.
Und jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, weil du bist ja Zeitzeuge. Wie kam Nirvana damals in Deutschland an? Oder bei dir, sagen wir mal bei dir, es ist ja immer unterschiedlich, aber
wie kam es bei dir an? Ich habe Nirvana genauso kennengelernt wie alle oder die meisten Menschen mit dem Urknall und das war Smells Like Teen Spirit. Und Smells Like Teen Spirit war ein Urknall und zwar in dem Sinne, du musst dir vorstellen, es gab fast niemanden, der das scheiße fand und zwar genreübergreifend. Das war da und es wurde sich darauf geeinigt, das ist cool. Das war wirklich verrückt. Ich hatte da meine Probleme mit Britpop, weil Britpop ja so ein bisschen den Grunge abgelöst hatte. Und ich dachte, warte mal, das soll das jetzt ersetzen? Schwierig. Weil ich es nicht verstanden habe. Da habe ich ein bisschen gebraucht. Und bei Nirvana ist aber das, was mir persönlich irgendwie am prägnantesten ist, ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die haben damals, also das Forum hier in Bielefeld, das ist so ein Club, Live-Club und Indie-Partys und Techno-Partys und alles Mögliche. Die waren früher in Enger und nicht in Bielefeld. Enger war so ein kleines Dorf zwischen meiner Heimatstadt Bünde und Bielefeld und dort hatten die einen Kellerclub. Und in diesem Kellerclub hat die tolle Band Ted gespielt aus Seattle und die Vorband war Nirvana mit ihrem ersten Album.
Ja, da Bleach. Immer noch fantastisches
Album. Genau, mit der Bleach. Die Bleach kannte nur keine Sau. Und bis heute denke ich mir so, scheiße, zu der Zeit kannte ich das Forum schon. Ich hätte da sein können. Ich hätte nicht gewusst, wen ich sehe, aber ich hätte da sein können. Und ich könnte dir heute erzählen, ey, ich habe die schon gesehen als Bleacher, wir haben Ted gespielt, da waren 50 Leute da. Weil so ungefähr war das Konzert. Es war absolut nicht absehbar, sagen auch die Leute, die das damals gesehen haben. Da war, glaube ich, auch Dave Grohl noch nicht auf der Tour.
Nee, da war noch Chet Channing oder Dale Crover von den Melvins. Einer von beiden hat da mal
gearbeitet. Irgendwie so. Und
irgendwie war das,
Und die Nevermind, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Was ich interessant finde, so retrospektiv, ist, dass ungefähr zur selben Zeit auch so eine kleine Band Rage Against the Machine populär wurden. Und ich später in der Indie-Disco immer das Gefühl hatte, alle wollen jeden Abend dieses verfickte Killing in the Name of hören. Immer. Das wird sich immer gewünscht. Zielsicher. Jeder. Aber Nirvana wird sich gar nicht so oft gewünscht. Das fand ich interessant.
Weil einfach der Song zu lang ist. Das Massive Teen Spirit ist ja effektiv 5 Minuten oder so.
Ja, aber so, also so zu, es hat damals aber eine höhere Bedeutung gehabt, würde ich behaupten.
Ja, klar.
Ja? Und musst, das muss hat sich verkehrt dass, so ein bisschen.
Das viel, also die haben es ja ein bisschen singlemäßig runtergeschnitten. Ich glaube, das Solo haben sie gekürzt und ein bisschen Paul Bridges haben sie, glaube ich, gekürzt. Ja, ja. Ach, trotzdem ist der Song noch 4:10 oder sowas. Das ist, irre, der ist halt ne? So ein Welthit geworden. Ja, ja. Also das ist heute fast ein ganzes Album, wenn man es übernimmt.
Ja, ich meine, die hatten, das war damals halt so, also ich kann es nur so für mich sagen, das hat halt einfach ein Gefühl getroffen. Also wir waren ja so diese, wie hieß denn damals dieses Buch? Generation X?
Generation X, ja.
Und die Generation X hat, ich meine, ich habe das Buch damals, wer hat es denn geschrieben? Douglas Copeland oder so, ne? Ich hab's auch noch hier irgendwo stehen und ich habe es natürlich auch gelesen. Und diese, also es war ja wirklich so dieses, ja, was bleibt denn von mir mal übrig? Ja, eigentlich ja nichts, ne? Also da kam auch so der Atheismus dann natürlich noch mit rein und so. Und irgendwie hatte man so das Gefühl, ja, also egal, was jetzt so nach der Schule passiert ist, geiler wird's nicht werden. Es wird eher beschissener. Und in dieses Gefühl so reinzutreffen, das war natürlich, das hat gepasst, ja, so, ja, I hate myself and I want to die, ja, fühle ich. So, ne, also übertrieben gesagt, ja, oder all das andere Zeug, was da so, come as you are, ja, fühle ich ja gern. So, das ist so. Und nein, das war, das hat ein Gefühl getroffen. Und ich glaube auch nicht, dass das in der Gitarrenmusik so schnell nochmal wieder passiert. Was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde.
Also. Ich finde es nicht schlimm. Ich bin sowieso der Meinung, dass das, also das dieses, ja, wie du sagst, es wird es nicht mehr passieren. Es wird generell, ich glaube, nicht mehr so ein popkulturelles Beben geben wie damals. Ich glaube, das war das allerletzte richtig popkulturelle Beben, was es gab. Also musikalisch gesehen. Ja. Ich glaube nicht, dass, ich nenne, ist es 2000er?
Also es
ich
war,
weiß nicht. Also weiß ich nicht, ob das krass gab. So New Metal, war das ein Beben? Nein.
Es war eine Phase. Nee, es war eine Phase, würde ich eher sagen. Nirvana waren wirklich ein Beben. Ich meine, bei Nirvana darf man auch nicht vergessen, sie hatten nur 3 Alben und danach ging es traurigerweise nicht weiter.
Aber ich glaube, es wäre auch nicht weitergegangen mit Nirvana.
Ich meine, du meintest ja immer auch, Pearl Jam sind nicht so gut für dich gealtert. Das hätte auch Nirvana passieren können.
Anders. Die alten Alben sind gut gealtert, aber die neuen Sachen halt nicht so.
Ja, aber das meine ich. Jetzt stell mal vor, Kurt Cobain wäre noch am Leben und die wären nicht mit Foo Fighters gegangen. Das würde sicherlich alles irgendwie funktionieren, aber ich glaube, es hätte auch Leute verloren auf dem Weg. So.
Ja, die hätten andere Leute erschlossen. Und es war ja auch, also ich kenn's ja bloß von Dokus und allem möglichen. Ich war zu der Zeit, war ich 8, 7, 8, 9 oder sowas. Das habe ich natürlich noch was anderes gehört, da habe ich noch Schlümpfe gehört oder sowas. aber ich kann mir einfach vorstellen, dass auch für solche Diehard-Punks und irgendwie so Leute, die halt die Musik gefeiert haben, diese Verkommerzialisierung extrem anstrengend auch war. Also ich glaube, das war auch dann irgendwann mal, ich glaube, in den USA war es viel schlimmer als hier in Deutschland.
Ja. Also ich meine mich noch zu erinnern, dass das mir bei Nirvana irrerweise komplett egal war. Das hat mich nicht interessiert. Das war aber auch keine Punkband. Das war ja das Befreiende daran.
Ja, das war eine
Indie-Band, wenn man ehrlich ist. So, ja, also es wurde dann Grunge genannt.
Bisschen härter verzerrten getan.
Aber letzten Endes, ja, das haben Ted gemacht, das haben Mudd Honey gemacht, das haben Green River gemacht. Das habe ich natürlich auch alles erst sehr viel später rausgefunden, weil ich nicht wusste, was sonst noch alles in Seattle los war. Zu den Informierten gehörte ich auch nicht. Ich habe das mit Nirvana kennengelernt und dann natürlich hinterher rausgefunden, ach, das gab's vorher? Oder dann diese sehr schöne Doku kann ich jedem nur ans Herz legen. Ah, wie heißt sie denn? 1991 oder so? The Year That
Punk Broke? The Year Punk Died?
Ja. Punk Died? Punk Broke.
Punk Broke? Also die von Sonic Youth, die Doku?
Ja, genau. So. Da sind Nirvana als Vorband dabei.
Da waren sie Vorband, oder? Da sind sie durch die Europa getourt. Ja. Die habe ich auch schon zweimal. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Die gibt's auf YouTube auch. Kann man sich auf YouTube easy angucken. Ja.
Ich habe die als, habe ich die als DVD? Ich hatte die mal als VHS.
Also ich habe sie als auf YouTube gesehen. Ich weiß nicht, ob sie noch aktuell drauf ist. Die nehmen ja immer gerne mal was runter und so. Aber ja, da sieht man halt wie unbekümmert die damals noch waren. Ja, da gibt's ja diese legendäre Szene, ich glaube auf dem Reading Festival, wo Kurt Cobain einfach ein Schlagzeug so irre reinspringt. Das ist ja von dieser Doku, diese Szene.
Ja. Ich fand halt besonders immer beeindruckend so diese Backstage-Sachen, wenn dann auf einmal Courtney Love in den Backstage-Raum kommt und immer so, oh, look, the tallest woman in the world. Und sie ist halt wirklich zwei Köpfe größer als fast alle anderen, außer Thurston Moore, der ist halt auch lang. So,
und Chris Novoselic, das war immer so ein lustiges Bild. Chris Novoselic und Thurston Moore und dann der Rest. Das war sehr absurd.
Total großartig, ja. Oder auch zu sehen, dass die Ramones, Dinosaur Jr., Nirvana und Sonic Youth am selben Tag spielen. Und du denkst so, what? Was? Ich wäre gestorben, wenn ich da gewesen wäre. Ich wäre durchgedreht zu der Zeit.
Ja, das ist sowieso irre. Also, ich hatte ein einziges Mal, ich habe Sonic Youth zum Glück einmal live sehen dürfen. Das Glück habe ich noch gehabt. Und zwar beim High 4, 2, 4, 5 irgendwas in der Ecke. Und da haben aber auch Queens of the Stone Age gespielt. Und das ist also noch richtig cool war.
Ja.
Und es ist ja Josh Omi ein bisschen schwierig geworden.
Ach, der jetzt auch auf einmal. Ja, ich habe ihn lange nicht verfolgt.
Angeblich ist er schwierig geworden mit häuslicher Gewalt und so. Angeblich. Also es ist halt weder belegt noch widerlegt. Ja. Aber Brody Dale hat es halt so und ich glaube nicht, dass die irgendwie groß Scheiße erzählt. Warum sollte sie?
Würde wenig Sinn ergeben zumindest, ja.
Richtig. Und obwohl die Songs for the Deaf immer noch ein Brecher ist. Da braucht man nicht diskutieren.
Ich meine, da sind wir halt natürlich auch wieder so in diesem Bereich Werk und Künstler und trennt man es oder trennt man es nicht und wie viel Scheiße lässt man einen durchgehen. Machen wir,
jetzt nicht. Ne? Dann stoße ich immer wieder auf die Smiths und wäre ich traurig.
Ja, geht mir ja genauso. Aber da habe ich mittlerweile eine Schere in meinem Kopf. Bei den Smiths war Johnny Marr dabei, deswegen ist das noch cool.
Richtig. Und ja, genau, genauso denke ich auch.
Und das Solowerk, das habe ich rausgeschnitten. Das brauche ich.
Obwohl ich nie größter Fan von Morrissey Solo war, weil es für mich immer so die billigere Version, also es war nicht die, sagen wir mal, die überproduzierte Version von den Smiths. Meiner Meinung nach war es für mich immer so ein bisschen.
Ja, mir ist das so übel aufgestoßen, weil ich damals, als er mit dieser You Are the Quarry um die Ecke kam, ich fand die Platte richtig, richtig gut und denk mir heute, Alter, was, wozu hast du da getanzt? Irish Blood, English Heart, This I'm Made Of. Wow. Warte mal, was ist das überhaupt für eine Zeile? Ich habe über die Zeile ja nie nachgedacht. Ja, was will der Mann mir eigentlich sagen? Ich hab das immer eher so auf so einer emotional-musikalischen Ebene und gar nicht so sehr auf einer textlichen gehört. Weil, also beim Deutschen achte ich sehr auf Texte, beim Englischen bin ich da sehr viel schlechter.
Und lustigerweise, wenn wir jetzt bei den Smiths sind, kann ich sogar eine ganz kleine Brücke zu dir schlagen.
Oh je. Yeah.
Und zwar, ich muss da mal noch mal kurz bei deinem letztjährig erschienenen EP, jo. Paradies, da gibt es nämlich einen Song, der erste genau, jo. Der erinnert mich an das Asleep von den Smiths,
von
der Stimmung her.
Ja, habe ich nicht dran gedacht, aber finde ich schön, weil es ist ein toller Song.
Also, ja, aber da musste ich so ein bisschen schön. So dran denken. Und da ist halt so ein bisschen Smiths-Vibe, aber auch ein bisschen The No-Twist mit drin gewesen, von den ganzen Effekten, was im Hintergrund so passiert ist. So.
Ja, das ist ja gar nicht so viel, ne? Der Song besteht glaube ich aus 4 Spuren oder 5.
Aber es ist doch egal.
Ja, natürlich. Das ist vollkommen ich verrate egal. Auch so viel Magic-Details. Die Technik interessiert keinen Menschen. Das wird mir auch immer wieder
schon, klar. Aber da muss man wirklich ein bisschen, bei Podcasts muss man wirklich ein bisschen an die Zuhörerschaft denken. So ein bisschen, dass man, man darf sich nicht zu sehr in Details verlieren und ich könnte jetzt mit dir über irgendwelche Programmierungsgeschichten reden, aber da würden jetzt alle abschalten, weil es dann wirklich so hart langweilig ist.
Nein, also Fun Fact, Ich weiß wirklich nicht viel. Auch übers Producen weiß ich nicht viel. Ich kann eine DAW öffnen und ich kann MIDI-Blöcke schieben. Und das geht schon wahrscheinlich für viele tief. Und so passiert gerade unglaublich viel. Und das Schöne daran ist aber, dass es eine Befreiung ist. Und guck mal, bei Paradies war es zum Beispiel auch so, dass ich kann kein Klavier spielen. Aber ich kann Klavier erklingen.
Ich dachte, das hast du gespielt. Ich wollte dir echt ein Lob für das Klavierstück.
Ja. Ich habe es immerhin selber programmiert. Da liegt kein Pattern zugrunde oder so. Das habe ich selber gemacht. Aber und habe dann so gelernt, guck mal, wenn man die Anschlagstärke verändert und so. Und ich spiele auch manche Noten hier mit meinen Keyboards, die ich durchaus auch habe, mit meinen ungelenken Fingern mal ein. Und wenn es dann zu schief alles ist, dann kann ich es ja zum Glück nachhinein alles korrigieren. Das ist ganz schön, dass das geht. Das ist für Menschen wie mich mit dürftigem instrumentalem Talent ist es wirklich ein Segen. Und trotzdem, das ist auch so ein Ding, das ist so meine Erfahrung, das ist auch bei Rosi so, mein Bandkollege zum Beispiel, der ist ein richtig guter Musiker, der spielt fantastisch Gitarre, der kann toll Bass spielen, der kann Schlagzeug spielen, der kann so ganz viel, der kann Synthesizer spielen, der kann so viele Dinge toll, dass ich das sehr genieße, wenn er dann nochmal so mit seinen Fähigkeiten ankommt, weil nur weil man ohne, also das Ding ist, nur weil ich jetzt, ohne das gut zu können, irgendwie damit rumhantiere, ist es natürlich eine wahnsinnige Erweiterung, wenn man Instrumente spielen kann. Da muss man nicht lange drüber diskutieren. Ich würde mir das wünschen, ja, wenn ich Klavier spielen gelernt hätte, was ich alles machen könnte. Das wäre der Wahnsinn. Dinge, die ich mir gar nicht vorstellen kann, wo ich jetzt tierisch rumtrickse, damit es so klingt, wie ich das gerne hätte. Oder, was auch immer schön ist, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, fragt Leute, von denen ihr wisst, die können das, und sagt dem, was ihr haben möchtet und ob sie euch helfen. Das macht nämlich auch sehr viel Spaß. Ja, zu sagen so, hey, ich habe hier so eine Grundidee für einen Song, klingt noch nicht so richtig, wie ich das möchte, ich stelle mir so und so vor, du kannst doch Keyboard spielen, hast du Lust? Oder du kannst auch Schlagzeug spielen, würdest du mir helfen? Und dann kommen auch immer fantastische Sachen dabei raus. Das ist so.
Ja, also am Ende, ich bin, wie gesagt, ich habe selber sehr viel Musik gemacht in meinem Leben. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich nicht, also gerade eben, vielleicht kommt es in 2-3 Jahren wieder, aber gerade nicht so wirklich Interesse habe, Musik zu machen. So, gerade so ein bisschen raus. Ich spiele immer noch gerne Schlagzeug, um Gottes Willen, aber da habe ich meine Playlist, da setze ich meine Kopfhörer auf und spiele dazu mit. Ja. Die zu 90% aus Hip-Hop besteht, weil einfach, das sind programmierte Beats, die sind auf der 1. Ja. Und bevor ich mir so einen dummen Klick reinziehe, mache ich es einfach auf einen coolen Song. Also,
ja, ist doch cool. Ist doch super.
Genau. Und ich fand, ich habe immer sehr, sehr gerne Bands gespielt. Und je älter ich wurde, umso mehr hat es mich geärgert, dass man da so limitiert war, weil man ja halt auch, also mit meinen Ideen, mit seinen eigenen Ideen limitiert war, weil man sich ja zum Glück auch mit Kompromissen einlassen muss. Und wo ich mir denke so, ich habe jetzt aber die Idee, kannst du es nicht so machen, wie ich das will? Bitte, bitte versuch's doch, wie ich das will. Und
ja, das ist halt. Davon muss man, also bei einer Band, muss man sich davon lösen können. Sofort, ich hab eine Indie-Band gehabt, die hießen Ria von Pluto, findet man auch noch auf Bandcamp, kann man alles noch hören. Und da bin ich immer angekommen, ich habe halt meine Songs auf Akustikgitarre geschrieben, dann sind wir im Proberaum gegangen und da waren mit dem Christian und dem Dirk zwei wunderbare Gitarristen dabei und ein toller Schlagzeuger mit dem Michael und Sven damals am Bass, hieß auch Sven, und die haben dann dieses Grundgerüst genommen und haben da einen Song rausgebaut und oft nicht so, wie ich mir den vorgestellt habe, aber gelernt habe ich dann oft daraus, die hat natürlich ganz andere Fähigkeiten, ja. Und für mich war es dann halt immer so, und vielleicht ist das dann auch das Gute, wenn man diese Fähigkeiten nicht hat, kann man ja schlecht sagen, nee, so will ich das aber nicht, weil man kann es ja auch nicht selber machen, sondern es war dann eine Erweiterung, ja. Ich habe das immer als Bereicherung dann sehr genossen. Ich finde es aber auch schön, und deswegen mache ich ja auch neben Rosi auch wieder alleine Musik, manchmal einfach nur meinem Kopf freien Lauf zu lassen und einfach zu machen, und ich treffe alle Entscheidungen selber und am Ende sage ich so, und das ist es jetzt. Und ich habe dabei aber nicht die Idee, dass das jetzt super viele Leute hören oder dass ich damit irgendwie die Welt revolutioniere oder so, sondern ich habe da einfach so einen kleinen Kosmos für mich geschaffen und ich teile den halt gerne. Deswegen spiele ich ab und zu mal ein Konzert und lade den ganzen Quatsch bei Discogs sage ich schon, hier bei DistroKid hoch und man kann es dann überall streamen. Und das ist cool. Aber da steckt jetzt nicht die Idee von Fame oder Karriere dahinter, sondern das ist einfach so, ich fände es schade, wenn es einfach noch mal in der Festplatte rumliegen würde. Was auch, manchen Leuten reicht das ja auch.
Ja.
Ich finde auch Produzieren Fame, gut.
Ja, Fame und Karriere, ich habe es ja mehr oder weniger live miterleben dürfen, wie es Silbermond groß wurden. Man kann von der Band halten, was man will, musikalisch finde ich es okay. Es tut niemandem weh, also finde ich, das ist okay.
Ja, ich glaube, Symphonie verzeihe ich ihnen nie und Sicherheit verzeihe ich ihnen auch nie, aber nur auf der musikalischen Ebene. Ich glaube, ich kenne die Bach alle nicht, die sind bestimmt alle nett, oder?
Die sind relativ nett, ja, die waren mal eine Zeit lang ein bisschen dämlich, da sind sie mit Bodyguards durch Bautzen gelaufen.
Ja, gut.
Aber das war wirklich auf ihrer Hochphase, wo sie halt wirklich Platin überschüttet wurden. Aber bei denen habe ich zum Beispiel gesehen, die haben sich das wirklich, die hatten das Ziel, ja. Fame, also die, aber die hatten nicht das Ziel, jetzt super berühmt zu werden, sondern die wollten von Musik leben.
Ja, genau.
Aber die, aber ja. das, aber die haben auch wirklich krass dafür gearbeitet. Also es war jetzt nicht irgendwie.
Aber die waren auch jung dabei, oder? Die sind auch relativ jung gestartet, meine ich mich noch zu erinnern.
Die sind, die, also die Sängerin ist ja bloß ein paar Wochen älter als ich, also die ist auch jetzt 38.
Ja, aber sie gibt's doch auch schon seit 20 Jahren gefühlt, oder?
24, die haben ja noch eher angefangen und so. Also, ja. Und die haben ja wirklich, die waren damals noch nebenbei Abitur gemacht, alle, die haben teilweise von Donnerstag bis Sonntag teilweise 2 Shows am Tag gespielt.
Ja, schau an.
Und nebenbei noch Abitur gemacht.
Ja, 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 klar.
Und das war total irre, was die. Und dann haben die halt einen Manager gefunden und dann, der hat die halt dann, hab gesagt, Leute, macht erstmal euer Abitur, da habt ihr was in der Hand. Und danach können wir dann durch. Dann war die, Steffi ist ja die Jüngste.
Ja.
Die hat dann das Abitur in der Hand gehabt und danach haben sie so richtig krass durchgestartet. Dann hat
ein
der
gutes gesagt, Management. Ich,
der Ulf ist ein bisschen ein Arschloch, aber ein guter Manager. Also der
Zu sagen, macht erstmal Abitur auch, und dann schauen wir weiter. Das ist doch schon mal ein guter Ratschlag erstmal, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also,
ja,
ich wie viele Leute gibt es, die sagen, nee, wir kassieren jetzt ab, ihr seid jetzt heiß und scheiß auf Abi. Es gibt's garantiert.
Aber da war das Musik, das war 2000 oder so.
Ja.
Da hast du noch mit Plattenverkäufen richtig deine Kohle verdient.
frag mal die Bands in den 90ern und 80ern, die haben doch ihre Kohle verdient mit ihren Plattenverkäufen.
Und jetzt müssen sie mit jedes Jahr spielen fast, damit sie halt noch wenigstens, na gut, ich glaube so eine Band wie Metallica oder so, denen ist das glaube ich relativ Latte mittlerweile, die machen es auch noch aus Spaß.
Ja, ach, ich glaube auch, war auch trotzdem nicht, dass die sich umsonst irgendwo hinstellen würden. Ich fand
die sind locker beim siebenstelligen.
Ja.
Auftritt machen wir, ja.
Ja, gut, wer es nehmen kann, ne? Ist das letzte Mal so richtig das letzte Mal ist schon auch ein paar Jahre her, da haben wir mit Rosi irgendwo mit einer Band aus den 80s gespielt. Und die waren dann auch so, damals, da hast du dann irgendwie eine Platte gemacht oder hast einen Vorschuss gekriegt von 40.000 D-Mark und es ist keine super bekannte Band gewesen, ja. Und warfen damit Zahlen und heute sagen die, schön, dass du das aufgenommen hast, jetzt bezahlst du noch die Presse um dies, das. Also wie sich das halt verändert hat. Und ich meine, andererseits, ne, wenn ich mir jetzt angucke, jeder... Hey, selbst so ein Mit-40er wie ich kann sich einen Digitalvertrieb gönnen, der kostet dich einen Witz und dein Zeug ist überall. Ja, früher musstest du dich für einen Vertrieb als Label bewerben, damit dein Zeug überhaupt in die Läden kommt. Also die Hürde, die ist so extrem niederschwellig, wie sie noch nie war. Daher kommt ja auch die Überflutung. Es war noch nie so leicht, ein Label zu gründen. Es war noch nie so leicht, deine Musik in die Welt rauszupupsen. Es war noch nie so leicht, einen TikTok aufzunehmen und irgendwie, keine Ahnung, deine Personality in der Öffentlichkeit darzustellen. Ob es dann wirklich wen interessiert, ist ja immer eine andere Frage. Ne, so meistens nicht. Und guck mal, bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Mitte 40 sage, ey, ich werde nochmal richtig berühmt und das geht, nächstes Jahr geht's hier voll durchs Dach. Ja, es gibt ein Beispiel in Deutschland, das heißt Trettmann. Der macht einen ganz anderen Sound. Ja, der hat auch schweineviel Glück gehabt, dass das funktioniert hat. Sicherlich sau viel Arbeit reingesteckt, dass das funktioniert hat. Weil ohne viel Arbeit funktioniert gar nichts. Ey, selbst auf meinem Level, ja, wenn wir mit Rosi unterwegs sind und 10 bis 20 Konzerte im Jahr spielen, ich muss aber auch noch arbeiten gehen. Ich habe eine Familie mit 2 Kindern zu ernähren. Ich muss Miete bezahlen. Wenn ich da jetzt auf die Musik setzen würde, dann wäre ich relativ schnell alleinstehend. Davon kannst du ausgehen. Und ich wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr überschuldet und sehr schnell verarmt, weil die Wette ist so unwahrscheinlich. Also, ne?
Auf jeden Fall.
Es wäre, also mal abgesehen davon, dass es mich wirklich nicht interessiert, wäre es auch einfach komplett irrsinnig. So, das ist was anderes, wenn du Anfang 20 bist oder 18 bist oder 19 bist. Dann sind all diese Träume richtig gut und ey, leb sie aus und versuch es, weil ey, alles andere kannst du hinterher noch machen. Es ist egal, ja. Es ist wirklich egal. In meinem Fall ist es aber nicht mehr egal. In meinem Fall hängt halt Verantwortung schon dran. Das ist was anderes. Ich habe das gemerkt auch, das ist ein ganz anderes Beispiel. Ich habe irgendwann mit Ende 30 gedacht, ich brauche ein Skateboard, ich versuch's nochmal. Und habe dann festgestellt, scheiße, ich bin ja gar nicht mehr so drauf wie mit 16. Ich habe Angst, dass ich mir die Hüfte breche. Das klingt jetzt so blöd, ja, aber die Angst rollt halt mit auf einmal.
Fühle ich zu 100%. Ja. Ich bin jetzt auch Ende 30 und habe jetzt Schmerzen an Stellen, wo ich einfach vor 5 Jahren dachte, die kannte ich nicht. Das ist übertrieben gesagt, aber das ist einfach so. Du wirst relativ, ab 35 geht's bergab körperlich. Das ist einfach, das ist
Fakt. Und glaub mir, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es wird anders, man gewöhnt sich dran. Und irgendwann weiß man, ach, guck mal, meine Rippe ist mir rausgesprungen. Okay, jetzt geht's mir wieder 2 Wochen scheiße. Egal, ich kenn's ja. Und ich kenne die richtige Salbe und die richtigen Anwendungen. Ja. Und dann wird das schon wieder gehen. Aber genauso ist es, also wenn man mit Musik Karriere machen will, braucht man, glaube ich, vor allen Dingen Mut und Überzeugung. Und man muss auch von sich selbst überzeugt sein zum Stück. Ja. Oder zumindest es schaffen, dass andere Leute von dir überzeugt sind. Du kannst der größte Jammerlappen sein, aber wenn du ein Management findest, das sagt so, ey, das ist unser Jammerlappen, dann ist schon viel gewonnen. So, und also keine Ahnung, ich mag da nicht unrealistisch sein und ich mochte auch schon immer nicht so, wenn man... Also ich mochte teilweise schon Musik, die auf dicke Hose gemacht hat, aber ich mochte nie, wenn man selber auf dicke Hose macht. Ja, also man kann sich wie die Hives auf die Bühne stellen und aller Welt erzählen, hey, the greatest band on earth are the Hives. Und wenn man dann aber hinterher Pelle Einquist an der Theke trifft, stellt man fest, das ist einer der geerdetsten, sympathischsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Das ist doch super. Ja, das ist ein Unterschied zwischen Bühnenperson und
ich bin Person. Ja auch kein... Ich bin jetzt nicht der größte erste Fan, also ich mag die eigentlich gar nicht. Ist überhaupt nicht meins. Menschlich bestimmt sehr coole Menschen und so, aber musikalisch hat mich das noch nie gepackt.
Ja.
Aber ich finde einfach immer dieses extrem witzig, dass sie sagen, wir sind die beste Band der Welt. Das ist einfach so dermaßen witzig.
Vor allem, das haben sie ja schon immer gesagt, ne?
Ja, ja, aber also,
das zieht sich ja durch. Ja. Keine Ahnung, es war. Die gehörten für mich eine Zeit lang irgendwie mit dazu. Ich finde, sie sind besser gealtert als die Toten Hosen.
Die sind ganz schlimm.
Ja. Aber was ich
waren bei den Toten, sie auch schon immer?
Aber was ich bei den Toten Hosen zum Beispiel so krass finde, immer wenn ich Leute, die nicht Campino sind, oder selbst auch manchmal Campino in Interviews so oder Podcasts, manchmal hat man jetzt ja auch Leute von ihnen im Podcast, dann denke ich mir immer so, ey, ihr seid doch, das ist immer cool. Und ich denke mir so, ey, das ist richtig cool.
Und dann, da kann ich dir empfehlen, Reflektor-Podcast mit Jan Müller.
Ich habe den gehört. Sehr gut. Ja, ich kenne den.
Und mit dem Gitarristen, Gitarrist oder Bassist.
Nee, der Bassist war da, der Andi.
Andi. Und das war ein super geiles Gespräch, wo ich mega, einfach auch so dachte, Toten Hosen, nee, aber das war ein super geiles Gespräch.
Ich habe nach dem Gespräch aber noch gedacht so, warum macht ihr jetzt solche Musik? Ihr seid doch cool. Hä? Ihr wart doch dabei, was ist los? Was ist passiert?
Obwohl, ohne Fanny Van Dunn wären sie nicht da, wo sie sind, aber das ist ein anderes Thema.
Ja und nein. Ich weiß nicht, ob das Fluch oder Segen war. Fanny Van Dunn, das Witzige ist ja, dass Fanny Van Dunn Songs für mich bei Fanny Van Dunn besser funktionieren, als wenn die Toten Hosen das gleiche Lied spielen.
Ja, aber trotzdem.
Verstehst nicht.
Also, aber das hat halt ein bisschen den Arsch gerettet zu einer gewissen Zeit.
Ja, wahrscheinlich, ist halt ein guter Texter, ne? Also das muss man schon sagen.
Und auch ein sehr krasser Entertainer. Also Fanny Van Dunn mag ich sehr gerne. Ja. Ist ein sehr cooler Typ. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden.
Definitiv. Aber ich glaube, das sprengt den
Rahmen. Aber ich glaube, wir sprengt den Rahmen und irgendwann schaltet man auch ab. So, wir haben so gelernt, so 90 Minuten ist so das Maximum, was man
sagen. Wir sind bei 92,45 Sekunden.
Ja, mit noch ein bisschen Vorlauf. Aber ist ja egal. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Sven. Ich glaube, das machen wir nicht zum letzten Mal. Dann reden wir einfach mal noch ein bisschen tiefer über Musik. Also nicht über unsere Musik, die wir gemacht haben, sondern generell über Musik. Da ich mal richtig Bock drauf mal. Weil ich glaube, du hast auch ein sehr profundes Wissen und ein sehr tiefes Wissen, was Musik angeht. Und
Ich pendel da immer hin und her. Weißt du, wenn ich mich mit Leuten auf meine Arbeit unterhalte, dann denke ich ja so, geil, ich bin voll die krasse Musikbibliothek. Und wenn ich mich dann mit Leuten so unterhalte, die voll krasse Musikbibliotheken sind, dann denke ich so, boah, ich weiß gar nichts. Ja, ich habe absolut keine Ahnung.
Da gibt's krasse Ficker. Ey, ein Freund von mir, Grüße gehen raus an Nico, falls du das hört. Aber der hat auch speziell im speziellen Genre, kennt er sich unfassbar aus.
Yeah.
Wenn ich aber mit meinem Folkrock ankomme, ich bin halt ein bisschen Folkrock-Fan und so, dann hört es bei dem auf. Also so Bright Eyes und diese ganzen Geschichten aus.
Bright Eyes, Band,
Saddle Creek-Geschichten damals und so, das hat mich alles aufgesaugt, wie blöd. Oder jetzt noch ein letzter Tipp, bevor wir jetzt wirklich die Tür zumachen. Ein Doku-Tipp, weil du erst die Grunge-Doku, sage ich es mal ganz grob, empfohlen hast. Empfehle ich jetzt Heaven Adores You, die Elliott Smith-Doku.
Oh, ja, ja, die muss ich gucken. Jetzt gibt's ist es so ein Blindspot auf meiner Landkarte tatsächlich, obwohl ich eigentlich großer Fan sein müsste.
Ja, dann wirst du, wenn du einmal in diesem Rabbit Hole Elliot Smith bist, du kommst nicht mehr raus.
Ich vermute das. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch nie richtig rang. Ich habe ihn halt kennengelernt kurz, nachdem er verschieden ist. Der ist ja so ganz, ganz dramatisch, hat er sich aus dem Leben katapultiert.
Ja.
Und dann dachte ich, eigentlich muss man, und dann wollte ich aber nicht, weil ich, er wirklich viele Jahre jetzt schon vor mir her. Ja, werde ich machen.
Elliot Smith ist mir auf die Landkarte gekommen durch den Good Will Hunting Soundtrack.
Ja, klar.
Da waren ganz viele Songs, da dachte ich mir, wer zur Hölle ist das? Und seitdem Fan ohne Ende und ja, Elliot Smith, großer Typ. Aber wie gesagt, wir machen da noch mal so ein paar in einer absehbaren Zeit noch mal so ein Gespräch. Bis dahin hast du mal Elliot Smith bitte gehört und dann reden wir stundenlang
los über Elliot Smith. Ich nörd mich rein und dann machen wir einen Elliot Smith Deep Talk hier für alle, die das interessiert. Hört mehr Elliot Smith.
Bitte, tut das.
Und Velvet Underground. Und
Velvet Underground. Und auch die Lou Reed Solo-Sachen.
Und Tokotronic, nicht vergessen. Tokotronic.
Und ganz, ganz viele andere Sachen.
Genau.
Wie zum Beispiel eine Band von früher wieder mal entdeckt, Virginia Jetzt, falls du die noch kennst.
Ja, ich bin wieder auf sie aufmerksam geworden durch den Hotel Matze Podcast, natürlich.
Ja, genau. Und,
ja, klar, ist ja, kann ich die. Zu der Zeit war ich im Forum DJ, da musste man auch Virginia Jetzt spielen.
Natürlich musste man das.
Aber jetzt frag mich nicht, wie die Lieder hießen, ich hab das alles vergessen.
Bestimmt Mein Sein war bestimmt immer der absolute Gassenhauer von denen. Ja, okay, Sven.
Ja, ja, das war auf jeden Fall wie Wir sind Heldenzeit auch. So.
Ja, nächstes Mal. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir den ganzen Quatsch hier zu machen. Und Leute, die ganzen Sachen von Sven sind unten in der Show. Ich zeig immer, obwohl es ein Podcast ist, nach unten in den Shownotes verlinkt. Hört euch das an, gebt ihm ein bisschen Feedback über Instagram und so oder was weiß ich.
Ja, sehr gerne.
Oder schreibt ihm eine Postkarte und dann, Sven, hab noch einen schönen Tag und wir hören uns.
Ja, den wünsche ich dir auch und allen anderen da draußen natürlich auch. Und ja, ich freue mich natürlich über jeden, der mal reinhört. Und wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Genau.
Ja, ciao.
So. Ciao.